Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen.
Jetzt war es kein Brot. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du kannst es schaffen. Los.
Wir sind schon überfällig.
Nein, deine Uhr geht falsch. Meine geht richtig.
Ich meine es auch ungefähr. Hallo und herzlich willkommen zur Binärgewitter Talk-Sendung Nummer 15. Heute in einer bisschen kleineren Runde mit Felix.
Moin.
Und ich bin der Pleidi. Und der Marc, der sollte heute eigentlich über eine transatlantische Telefonschaltung mit uns in Kontakt treten, aber der ist gerade geschäftlich verhindert und unser geplanter Spezialgast hat kurzfristig bemerkt, dass er heute in den Urlaub fährt. Und Ingo rennt in Berlin rum, der ist heute auf dem Linux-Tag und
vertritt uns
quasi.
Und unsere Meinung.
Er muss sich quasi für alle unsere Lästereien bei Open-Source-Projekten entschuldigen, haben wir gerade beschlossen.
Bei all den Open-Source-Projekten, über die wir uns schon lustig gemacht haben.
Genau, also und bei Richard Stallman.
Und bei Richard Stallman. Und es wird nicht schön. Am besten, ihr sprecht ihn mal drauf an, wie es so läuft, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch gerade auf dem Linux-Tag seid. Wäre super, dass wir quasi mal die Rückmeldung haben.
Genau. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir mit der Kategorie der Woche an.
Das ist super, auf jeden Fall. Unsere neue Kategorie der Woche nämlich, seit vorletzte
ist
Woche.
Ist die?
Erfindung der Woche.
Da.
Dieses Mal die Erfindung der Woche und wir hatten drei Erfindungen der Woche sogar. Welche nehmen wir zuerst? Die nicht haftende Beschichtung in der Flasche Ketchup. So gut. Jeder kennt ja das Problem, man hat diesen Ketchup, ja, und man will dieses Zeug rausbekommen, aber es hängt fest.
Genau, dann passiert irgendwie sowas, hört man das hier? Man klopft so auf diese Flasche drauf und plötzlich kommt dann der komplette Ketchup raus.
Alles raus, ja.
Ist auch uncool.
Und das ist super uncool und deswegen hat das MIT jetzt eine Beschichtung für das Innere der Flasche erfunden, dass das nicht mehr irgendwie festhängt, sondern einfach super cool rausflutscht und man nie wieder verstopfte Flaschen hat. Und dazu gibt es Videos und deswegen muss es stimmen.
Auf jeden Fall.
Ich finde, das ist super awesome und ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch andere Anwendungsbereiche außer
ich glaube, es gibt alle möglichen Soßen. Es gibt alle möglichen Soßen, die normalerweise nicht aus der Flasche rauskommen wollen.
Nee, ich glaube, es geht nicht nur um Soßen. Es muss doch irgendwas anderes geben, was man damit noch anfangen kann, was super rutschig ist.
Eine Rutsche.
Ja, zum Beispiel Wasserrutsche.
Genau, man könnte eine Hochgeschwindigkeitswasserrutsche damit beschichten.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, was sonst. Also überall, wo es wichtig ist, dass es rutscht unten auf dem Boden.
Fußwege.
Fußwege.
Ja.
MIT ist super awesome. Sie haben einfach die besten Ideen für Probleme, die wir einfach haben.
Ja.
Wenn man halt Glasflaschen hat und nicht irgendwie die Plastikdinger, die es jetzt auch überall gibt.
Ja,
aber das ist was anderes.
Im Chat wird gerade gefragt, ob das gesundheitsschädlich ist.
Auf jeden Fall.
Bestimmt.
So, MIT, das muss gesundheitsschädlich sein, ansonsten haben sie sowas falsch gemacht.
Okay. Wie war das denn mit diesem Typ in der Wüste, Felix?
Der Typ in der Wüste.
Ist das eine Erfindung?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es eine Erfindung ist, weil es Motorräder gibt es ja quasi schon.
Aber
es gibt nicht dieses Motorrad. Ja. Die Sache ist, es geht um eine Geschichte. Ein Typ wollte durch die Wüste mit seiner Ente, mit seinem Citroën 2CV. Und dann, er wollte in ein Krisengebiet rein und dann wurde er vom Militär aufgehalten und die haben gesagt, ja, du kommst hier nicht über diese Straße.
Kommst
und deswegen,
durch.
Deswegen hat er gesagt, ja, okay, kein Problem, ich fahre einfach mit meiner Ente durch diese Wüste durch, bis ihm, also an diesem Posten quasi vorbei, bis ihm dann irgendwie eine Feder gebrochen ist. Und er hat gesagt, okay, shit, ich bin jetzt mitten in diese Wüste, aber ich würde trotzdem noch gerne durch diese Wüste durchfahren.
Spiel jetzt mal den MacGyver.
Und er hat einfach den Super MacGyver gespielt. Und zwar hat er sich aus seiner Ente ein Motorrad gebaut.
ihr müsst mal auf diesen Artikel klicken.
Super abgefahren.
Dieses Ding sieht halt auch super abgefahren aus.
Sieht einfach super Steampunk-mäßig aus.
Es könnte genauso in Mad Max vorgekommen sein.
Das ist einfach super awesome. Genau, und der hat dafür irgendwie 5 Tage oder so gebraucht und hat dann quasi alles Unwichtige von seiner Ente weggeworfen oder einfach da liegen gelassen und hat dann quasi nur noch den Motor, den Benzintank und zwei Räder und ist dann damit einfach mal losgeheizt.
Ich frage mich auch, wie der das 5 Tage lang überlebt hat, aber naja. Ja,
also das Krasse ist er hatte keine richtigen Werkzeuge dabei, das heißt, er musste sich irgendwie behelfen und Löcher hat er gemacht, indem er Metall so gedreht hat und hatte, weiß ich auch nicht.
Er hat Metall gedreht, so wie ein Bohrer.
Ja, oder? Genau. Und das ist einfach super abgefahren.
Super abgefahren.
Das ist einfach der Super MacGyver und er hat den MacGyver der Woche gewonnen einfach. genau, was haben wir noch? Das Perpetuum mobile, das kann sich jeder selber anschauen. Das wurde jetzt tatsächlich auch erfunden. Und bestehend aus einer Katze und ein Stück Brot. Butterbrot.
Da steht halt eine Maske auf.
Ja. Was machst du?
Ich gucke das Video an.
Warum guckst du dir jetzt das Video an?
Weil es geht.
Oh, ja. Oh. Oh, er hat, das gibt nämlich 2 Gesetze.
ich sehe schon. Dass irgendwie ein bestrichener Toast immer mit der bestrichenen Seite nach unten fällt und das andere, was ist mit der Katze? Ach, dass die Katze immer auf die Beine. Ah, ich verstehe schon.
Ja, und genau. Ja, das und macht jetzt, ich habe den super Plan, ja.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Er schnallt jetzt der Katze den Toast auf den Rücken. Ja, genau. Kann sich jeder selber mal angucken.
Oder das Video ausprobieren.
Ist amüsant. Genau, schnallt euren Katzen Toast auf den Rücken oder Brote, Marmeladenbrote vor allem.
Genau, oder Butterbrote, funktioniert auch gut. Und dann habt ihr einfach unendlich viel Energie für immer. Und könnt alle eure Computer, eure Server farmen, damit und einfach
für immer
energifizieren.
Mit Katzen.
Ja, und wenn es noch nicht reicht, einfach mehr Katzen und Toast nehmen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie sieht denn das aus, wenn dieses Brot schlecht wird? Hat das dann immer noch die gleiche Wirkung?
Das ist natürlich eine gute Frage, die ich dir gerade nicht beantworten kann. Aber mit diesem Konstrukt könnte man auch die nächste Erfindung betreiben, nämlich den elektronischen Arsch.
Den Robo-Arsch.
Ja, da.
Danke, Japan.
Ja.
Danke für diesen Robo-Arsch.
Also japanischen Wissenschaftlern ist es gelungen, einen Arsch nachzubauen, der sich
wie ein echter Arsch verhält.
Der sich wie ein echter Arsch verhält und auch sich so bewegen kann.
Er hat die Arschmuskeln implementiert quasi. Ja. Und damit kann er verschiedene Emotionen nachahmen, was ein Arsch halt so macht.
Läuft da drauf Arsch, Linux? Gott, war der schlecht. Ja, lassen wir das. Wir sind schon wieder albern.
Nein, niemals.
Niemals. Toter der Woche. Was, wolltest du noch was zu dem Arsch sagen?
Nein, so, wir sind voll albern. Nein, Quatsch. Und der Tote der Woche.
Ist dein Part.
Genau. Warum ist es auch mein Part? Du hättest auch was zum Ersten sagen können. Jedenfalls.
Kann ich.
Du kannst was zum Ersten sagen.
Genau, der alte Scheck ist tot. Also das Gebäude, in dem früher der Scheck drin war, im Fleiderareal im Stuttgarter Norden, am Nordbahnhof, ist mittlerweile abgerissen worden. War, glaube ich, vor 2-3 Tagen.
Ja.
Und da sieht man jetzt nur komische Bagger rumstehen.
Ja.
Wir haben hier mal ein Bild
verlinkt. Die werden auch die restlichen Sachen noch abholzen und abvernichten.
Ja.
Das alte Gebäude. Damals, als die Zeit noch schlecht war.
Als die Zeit noch gut waren. Als die
Zeit noch schlecht war.
Okay.
Zeiten waren nie gut.
Nie. Aus Prinzip. Genau.
Die nächste Meldung.
Ich muss mir das Lachen verkneifen. Lest es einfach mal vor.
Und zwar Zuchtbulle tot und die Landwirte wollten ihn wieder einfangen wollten, haben sich ein Bein gebrochen und irgendwie, keine Ahnung, was anderes. Das Ganze ist passiert, weil ein Hund hat diesen Zuchtbullen aufgeschreckt und der ist dann einfach mal super losgeheizt, weil er total Angst hatte vor diesem Hund und der Hund hat ihn gejagt, diesen Zuchtbullen, und der Landwirt wollte ihn dann wieder einfangen, ist ihm hinterhergerannt, hat sich das Bein gebrochen und ein anderer Landwirt hat sich, weiß nicht, er hat es auch jedenfalls verkackt. Und zum Schluss ist es so gewesen, dass dann der Bulle langsamer geworden ist und dann konnten sie ihn einfangen. Und dann ist aber an einem Stresstod gestorben, weil er einfach so hart von diesem Hund gejagt wurde, bis er dann gestorben ist. Bullen sind doch ganz schön bescheuert.
Zuchtbulle sein ist, glaube ich, auch kein cooler Job.
Ich weiß nicht. Ist halt so wie Pornstar, oder?
Oh, ja.
Oder?
Ja, quasi. Zuchtbullen sind die Pornstars der Kühe. Der Viehzucht.
Der Viehzucht.
Ja.
Jedenfalls. Der Hund wird jetzt gesucht, der Halt des Hundes wird gesucht. Und wenn ihr irgendwie das gesehen habt und euch wahrscheinlich halb totgelacht habt, dann könnt ihr diese Telefonnummer anrufen und sagen, dass ihr wisst, wer dieser Hund ist.
Dieser ominöse Hund.
Dieser Hund. Das ist so bescheuert.
Ja.
Genau, und als letzte, doch traurige Nachricht, der Erfinder der TV-Fernbedienung ist gestorben. Mit 96. Jetzt kann man bloß noch hoffen, dass jetzt alle Fernbedienungen mit ihm mitsterben, quasi. Dass jetzt der Urvater der Fernbedienung gestorben ist und dann alle Fernbedienungen mitsterben. Und dass die Leute wieder aufstehen müssen, um den Fernseher umzuschalten.
Damit sie oder einfach keinen Fernseher mehr gucken.
Oder keinen Fernseher mehr gucken. Also ja. Je nachdem, ob sie halt von ihrem Stuhl hochkommen, um es jeweils zu wechseln, dass sie quasi ein bisschen Workout haben. Oder halt einfach auf ihrem Stuhl sitzen und nie wieder Fernsehen gucken können.
Jo.
Er ist tatsächlich auch 96 Jahre geworden, deswegen ist es okay. Und er hat der Welt auf jeden Fall einen großen Gefallen getan, jedenfalls dem, wie würde man das jetzt ausdrücken?
Den Couch Potatoes?
Den Couch Potatoes.
Ich habe keine Ahnung, was du sagen wolltest.
Aber ja, irgendwie sowas in die Richtung, aber mir ist nichts Gutes eingefallen, deswegen passt
okay.
Genau, das sind wir jetzt durch die Toten der Woche und jetzt der Untote der Woche, die Jazz-Legende, Giuseppe Logan wurde nach 36 Jahren im Park gefunden.
Das ist unglaublich absurd.
Das ist einfach so abgefahren. Das im New Yorker Park wurde dann wiedergefunden, nachdem er irgendwie vor 36 Jahren verschwunden ist. Und dann war er halt dann ein Obdachloser im Park. Und ich kann mir so vorstellen, kommen irgendwie Leute vorbei und denken so, oh shit, das ist doch der diesen super awesome Jazz gespielt hat. Der
Giuseppe.
Giuseppe. Und dann sitzt der da und denkt, das ist halt ein super Bum, weil er halt, keine Ahnung, 36 Jahre im Park gelebt hat.
Das ist
einfach super abgefahren. Jedenfalls kann er noch Jazz spielen und jetzt gibt es garantiert auch super Videos und der wird jetzt total reich und muss nie wieder im Park sitzen und Bum sein.
Hoffen wir es mal.
Ich find's einfach super abgefahren, dass das überhaupt funktioniert, so, dass ihn irgendwie 36 Jahre keiner irgendwie gesucht hat. Wahrscheinlich haben sie gedacht, er ist tot nach 2 Wochen und dann schon mal frühzeitig bestattet. Und Toter der Woche, Giuseppe Logan.
Jo, kommen wir zu News.
Zu den News. Jetzt mach mal.
Ja, Kaffeetrinker leben länger. Juhu, freuen wir uns alle.
Und ja. Woran liegt's? Jetzt müssen wir auch aufklären,
warum. Es ist noch nicht ganz klar, woran es liegt. Also,
sondern Studien haben bewiesen, oder was?
Nee, ja, das ist so eine Studie, die hat eine Korrelation rausgefunden zwischen Leuten, die Kaffee trinken und Leute, die keinen Kaffee trinken, dass die Leute, die Kaffee trinken, egal ob jetzt koffiniert oder entkoffiniert, dass die im Normalfall länger leben. Also, dass die weniger an
Atems... Wie war das mit Correlation und Causation?
Ja, eben. Also es ist... Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ich trinke gerne Kaffee und ich finde es gut.
Leute, ich finde es gut, dass ich nicht so schnell
sterbe. Genau, ich bilde mir jetzt einfach darauf hin ein, dass ich länger lebe. Aber die Frage ist halt, wie das tatsächlich der Zusammenhang ist und welche Faktoren da sonst noch eine Rolle spielen.
Ja, denke ich nämlich auch. Vielleicht sind das ja auch einfach Businessmen, die einfach viel mehr Geld haben als Bums zum Beispiel, die keinen Kaffee trinken können.
Könnte zum Beispiel auch sein, ja. Dafür haben sie mehr Stress. Aber vielleicht nehmen sich die Leute, die Kaffee trinken, einfach mehr Zeit und haben deshalb weniger Stress, weil sie zwischendurch mal eine Pause machen.
Leute, die Kaffee trinken, genießen den Kaffee nicht zwangsläufig. Das ist halt die Frage. Das ist, ja, auf jeden Fall Kaffee trinken. Wenn ihr Kaffee trinkt, dann seid glücklich. Und wenn ihr noch keinen Kaffee trinkt, dann solltet ihr jetzt anfangen, damit ihr nämlich länger lebt.
Genau, statistisch zumindest.
Statistisch länger. Ihr wollt ja die Statistik.
Oder sie machen die Statistik damit kaputt, aber
genau. Das ist ja dann... Genau. Vielleicht muss man schon von Anfang an Kaffee gemocht haben, damit das funktioniert. Vielleicht darf man nicht so spät anfangen mit Kaffee trinken, ansonsten geht die Statistik kaputt. Kann alles sein.
Interessant.
Interessante Frage.
Ich glaube, dem...
Kommen wir einfach zum nächsten.
Ja, ich glaube, das lassen wir mal. Es gibt wieder komische Studien, dass...
Studien?
Das oder ist was
auch immer. Stuntcount, das ist keine Studie. Ja,
okay, das ist keine Studie, sondern es sind komische Statistiken. Das
sind so Statistik-Webseiten, die so das Internet aufzeichnen. Und da überall ihr JavaScript drin hängen, ist quasi Google Analytics, nur nicht Google Analytics.
Ja, und ich glaube, nur nicht auf so vielen Webseiten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich glaube, die Frage haben wir schon mal gestellt, weil da gab es ja vor einer Weile schon mal so eine News, dass für einen Tag jetzt hier irgendwie der Chrome besser war als der IE.
Und das war garantiert auch von StatCount.
Ja, ja.
Das waren garantiert die gleichen, die Fuckers. Jedenfalls, also die von StatCounter sagen, oh Gott, Chrome ist jetzt der beste Browser. Wahrscheinlich werden die bekommen die gerade von Chrome, von Google super viel Kohle in den Arsch geschoben, ne, damit die das sagen, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja nur auf dem OMG Chrome Blog. Allerdings gibt es auch schon wieder Gegenstimmen, speziell jetzt von Microsoft, die sagen, ja, ihr seid doch ein paar Fuckers und das kann gar nicht sein, weil der Internet Explorer ist immer noch der meistgenutzte mit irgendwie 54%. Und zwar liegt das wohl daran, dass StatCounter, also Chrome hat so ein Pre-Caching, wenn du auf Webseiten gehst, zum Beispiel wenn du auf die Google-Seite gehst und dann pre-cached er eine Seite, wo dieser StatCounter halt draufhängt. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn du Google aufrufst, dann hast du quasi dieses StatCounter abbekommen. Und wenn du das dann aus der Gleichung rausnimmst, wenn du wirklich nur, wenn du nach Google irgendwelche Sachen suchst und dann pre-cache die ganzen Seiten.
Ja.
Und StatCounter ist halt so, wenn er diese gecachten View abbekommt, dann zählt es für ihn. Und wenn er den, und für ihn ist es egal, ob du auf die Seite raufgehst oder nicht.
Genau, also das heißt, das sieht quasi für den StatCounter so aus, als würdest du diese Seiten alle ansurfen. Dabei ist dein Browser nur mit Prefetching beschäftigt und lädt dann halt trotzdem noch diesen Counter noch mit.
Genau, ja. Genau. Und
das heißt, das ist alles egal.
Genau.
Irrelevant.
Genau.
Nicht vertrauenserweckend.
Genau, und es gibt noch eine andere Seite, die auch so Statistiken macht, die nennt sich Net Market Share. Und die sagen, ja, wir machen dieses Pre-Caching, wir behandeln das richtig. Das heißt, wenn die Seite nur pre-gerendert wird, dann gilt es noch nicht als View, sondern nur wenn der User tatsächlich auf diese Seite raufsurft, dann gilt sie als View. Ja. Und die sagen halt, ja, 54% immer noch Internet Explorer, was auch ganz schön traurig ist eigentlich.
Ja gut, aber ist halt wahrscheinlich
ja, aber tatsächlich der, aber
eher dann, näher an der Wahrheit als die andere Geschichte.
Ja, also der Chrome ist zwar ganz nett, aber ich nicht so nett einfach.
Also es ist, halt, ist einfach nicht im Windows mit eingebaut.
Genau, und genau.
Wird das von super wenigen Leuten, oder was heißt, wird er halt von relativ wenigen Leuten.
Es gibt halt verwendet. Immer noch viele Leute, denen es egal ist, wie sie im Internet surfen. Und die haben halt den Internet Explorer halt installiert oder den Safari. Also.
Ja.
Aber die Leute sind tatsächlich, also habe ich das Gefühl, dass die Leute eher, also die Apple-Computer haben, dass die eher einen Browser wechseln als die Leute bei Microsoft.
Ja, also ich kann das halt schlecht nachvollziehen, also was ist nachvollziehen, ich habe da wenig Erfahrungswerte zu, weil die Leute in meinem Umfeld alle relativ technisch affin sind und deshalb schon von Natur aus gerne Browser wechseln. Und ja.
Also das Problem ist wahrscheinlich auch...
Zudem ist ja Safari so im Endeffekt auch nur mehr oder weniger in Chrome. Ich meine, da ist auch ein WebKit drin und eine Stelle JavaScript Engine und du hast relativ viel Ähnlichkeiten. Ja. Daher...
Ja. Also im Business-Umfeld ist halt viel so, dass du dann den Internet Explorer benutzen musst. Ist halt so. Also quasi musst. Und wenn du dann halt nicht trotzdem so, wenn es dir eigentlich quasi auch egal ist, wie du im Internet surfst.
Auf Arbeit, ja, oder wenn du keine andere Wahl hast.
Oder keine andere Wahl hast. Weil also du hast schon meistens eine Wahl, weil da gibt es auch viele Nerds in Firmen.
Halt ja, so. Aber dann muss man sich entweder einen Firefox oder einen Chrome auf einen USB-Stick installieren und dann irgendwie da in der Gegend rummachen. Genau.
Also,
und,
je nachdem, wie viel Glück man hat, wird vielleicht auch ein Firefox 3.6 oder sowas supportet. Und,
jede Menge Spaß. Ja, da hat man halt auch wieder einen alten Browser, der nichts kann.
Genau.
Genau, die Enterprise, wo wir gerade bei Enterprise-Software waren.
Die Enterprise nachbauen.
Ja, hast du es mitgekriegt? Da wollen jetzt irgendwelche Leute Geld sammeln, damit sie jetzt in den nächsten 20 Jahren die USS Enterprise nachbauen können.
Können die dann auch fliegen?
Scheinbar. Also,
haben die dann auch Warp-Antrieb?
Nee, die wollen Ionentriebwerke reinbauen, kein Warp-Antrieb.
Ah, das heißt, es ist ganz schön langsamer.
Ja, vor allem sind die Ionentriebwerke ja nicht wirklich auf Beschleunigung ausgelegt, sondern die sind eher so für so Sonden, die dann halt irgendwie Jahrzehnte durchs All schwirren. Also die beschleunigen halt relativ langsam. Deshalb weiß ich nicht, ob das so wirklich viel Sinn macht, aber ich habe davon ja auch keine Ahnung. Aber ist mal
20 Jahre alt.
Also wenn sie das hinkriegen, klar. Also ich fände es cool.
Ich fände es auch cool, ich würde aber kein Geld geben tatsächlich.
Ja.
Weil ich meine, 20 Jahre ist jetzt schon ein bisschen lang. Und wenn man überlegt, dass manche Firmen halt nur noch irgendwie nach anderthalb Jahren aufgekauft werden oder manche Leute nach anderthalb Jahren einfach das ganze Geld für Drogen und Bier verbraucht haben.
Drogen und Bier.
Drogen und Bier,
ja. Ja. Und wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon...
Haben die eigentlich ein Problem, wenn die das nachbauen mit den Rechteinhabern?
Ich habe keine Ahnung.
Das wäre eine Frage.
Gibt's da irgendwie Copyright im Design bestimmt?
Garantiert. Die Enterprise ist garantiert gecopyrighted für immer einfach. Genauso wie irgendwie...
Ich weiß nicht, wer hatten die damals
Mickey Design? Mouse oder so.
Also ich meine, Gene Roddenberry ist mittlerweile tot, aber der hat ja wahrscheinlich das Zeug nicht allein sich ausgedacht. Ich habe keine Ahnung.
Sie haben da auf jeden Fall Probleme.
Deswegen. Aber in Sachen Weltraum und coolen Scheiß und so. Vor 2 Tagen war es. War es vor 2 Tagen?
Die SpaceX.
Genau, SpaceX hat ihr erstes ziviles Raumschiff. Irgendwas.
SpaceX ist ein Startup, oder?
Ja.
Das ist abgefahren.
Und die haben jetzt ihre Kapsel quasi, die Dragon, haben sie die genannt, zum ersten Mal als privates Unternehmen gelauncht. Ich meine, es gibt ja auch schon andere private Unternehmen, die quasi Raketen für dich starten, aber die docken nicht an der ISS.
Ja.
Und diese Dragon-Kapsel, die hat tatsächlich auch an der ISS angedockt. Und die Leute haben
was
sich
haben
gefreut.
Die, was haben die gemacht?
Da? Ich weiß es gar nicht, was die gemacht haben.
Ich glaube, sie sollten was irgendwie Versorgungszeugs hinbringen.
Also ich glaube, das war tatsächlich auch nur eher so ein Test, dass es mal funktioniert. Und die haben da halt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen... Sie müssen da irgendwie wie eine Payload hochschicken, weil ansonsten können sie sich das überhaupt nicht rechtfertigen. Aber was ich cool finde, ist, dass man deren komplette Videos unter Creative Commons Lizenz auf Vimeo in HD angucken kann. Und so. Finde ich cool.
Und wie viel HD? 1080 HD?
Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich klicke da jetzt mal. Da steht nur HD.
HD.
Also das ist mindestens 27p. Aber ich weiß tatsächlich jetzt nicht, was das für eine Auflösung ist. Es sieht aber gut aus. Also da kann man zumindest mal einen Start und die Freuden im Kontrollzentrum und so ein paar Animationen und Geschichten angucken.
Mhm. Cool.
Finden wir, glaube ich, gut, oder?
Auf jeden Fall. Mehr irgendwie, dass sowas funktioniert.
Weil genau, mehr Raumfahrt.
Mehr Raumfahrt. Weil wenn man jetzt sieht, dass hier die ganze komische Raumfahrt als eingestampft wird von den USA, dann will man natürlich mehr einfach so Raumfahrt haben trotzdem.
Ja, und ansonsten muss man halt irgendwie Mark Shuttleworth sein, um sich das leisten zu können.
Das ist ja auch blöd, weil nicht jeder ist Mark Shuttleworth.
Genau. Darum.
Zum Beispiel ich.
Zum Beispiel du.
Du bist auch nicht.
Sind wir nicht alle?
Ein bisschen nicht Mark Shuttleworth.
Ein bisschen nicht Mark Shuttleworth. lassen wir es.
Ja, sind wir. Oder war das jetzt nicht die Antwort? Ja.
Ich glaube schon, ja. Yahoo hat Scheiße gebaut, habe ich gehört.
Ach, Yahoo, die haben so eine neue App, wie heißt die? Yahoo
Spoof.
Yahoo Access. Und das ging darum.
Ja.
Fuck, was bin ich auf Yahoo Access? Und das ging darum, so Social Webseiten. Was war denn das überhaupt?
Es ist ein Chrome-Plugin, um
Search
irgendwas.
Search and Browse the Web.
Genau.
Und. Ach so, genau. Das war soziales Suchen. Das heißt, du kannst deine Searches sharen oder so und mit deinen Freunden irgendwie Visual Previews und Smart Instant Research Search. Jedenfalls, es geht tatsächlich nicht um die App, sondern einfach nur, wo Scheiße gelaufen ist. Und zwar, die haben diese App hochgeladen, als Chrome-Plugin. Und in diesem Plugin haben sie halt die so Public-Zertifikate halt eingebaut, damit der ganze Kram funktioniert. Und sie haben auch den Private Key für Signieren von ihrer App mit eingebaut.
Das macht natürlich sehr viel Sinn.
Also das ist quasi das Stück Krypto, was man braucht, um sich als Yahoo-Applikation für den Chrome-Browser auszugeben. Man kann damit seinen eigenen Code signieren und den dann quasi, wenn man auf die Webseite geht und dann steht da so, ja, willst du diese App von Yahoo installieren? Und das hört sich ja schon gar nicht so schlecht an und sagt man halt ja und dann kann man halt einen möglichen Unfug mit deinem Browser treiben. Und dadurch, dass ja der Browser das nächste Betriebssystem ist, ist deine Maschine geowned.
Ja, das sackt ganz schön.
Das sackt ganz schön, ja.
Ah, Yahoo.
Yahoo sind ein paar Profis. Sie haben es runtergenommen, aber es gibt kurz ein GitHub.
Ach so, in Sachen Yahoo ist mir gerade eingefallen. Der Onkel Crockford ist jetzt auch nicht mehr bei Yahoo.
Nicht mehr?
Warum? Der ist zu PayPal gewechselt.
Okay, und was macht er da?
Auch wieder JavaScript-Gedönsen.
Okay. Okay, was macht der bei PayPal? Ich meine, PayPal ist, ne? Was machen die so viel mit?
Ja, die brauchen wahrscheinlich auch gute JavaScript-Entwickler. Die haben ja, wollen ja wahrscheinlich ihr komisches, hässliches Interface auch irgendwann mal überarbeiten.
Was? Ich glaube, das ist bei Firma hässlich.
Mensch.
Klar.
Ich suche mal
kurz. Nee, ich glaube, die wollten ihn einfach nur haben. Weißt du, also, wir sind eine Bank, wir haben unendlich viel Geld, wir nehmen einfach Douglas Crockford.
Wir haben Douglas Crockford und der hat irgendwie JSON erfunden. Und, deshalb und
deswegen ist es, muss es gut sein. Ja, genau, deswegen müssen wir auch gut sein. Das ist doch ganz logisch. Ich weiß nicht, was
ich, hier... Ich suche mal schnell den Link raus. Kannst du gerade mal das nächste?
Genau. Und zwar, Raspberry Pi ist in aller Munde. Jetzt kommen auch langsam die Konkurrenten zu diesen doch recht günstigen Mini-PC-Computer. Es gibt jetzt hier von VIA den VIA APC, Android Computer. Das ist ein Mikro... Nee, noch kleiner als Mikro... Micro-AT. Mikro... Wie heißt die? Micro-ATX.
Das ist das gleiche und anders ausgesprochen.
Nee, Micro-ATX und dann Neo-ITX.
Oh shit.
Also das, die kleine Plattform ist Nano-ITX, wenn es das gibt. Mhm. Und, aber das neue heißt Neo-ITX. Das ist quasi das super komische kleine Format, was einfach sieht aus wie so ein Tablet-Format einfach. Ist ein bisschen länger. Wenn man auf den Link geht, dann kann man schon sehen, das ist so groß wie so ein 2,5 Apple-Phones vielleicht. Ich weiß nicht, es hat eine komische Format einfach. Und die haben auch ein, die haben halt diese, diese Plattform, die hat irgendwie 512 MB RAM, 2 GB Onboard-Flash und da haben die dann ein Android 2.3 drauf. Aber eine modifizierte Version, dass du irgendwie Tastatur und Maus benutzen kannst. Und deswegen haben sie wahrscheinlich noch 2.3, weil sie so glücklich darüber sind, dass sie das hinbekommen haben,
dass sie da überhaupt was drauf
in den Körner da reinzukrepeln, die Tastatur und Maus zu benutzen, dass sie jetzt einfach sagen, okay, wir haben 2.3, aber das ist awesome.
Also von der Größe her würde ich jetzt sagen, das ist ungefähr so groß wie 3 Smartphones. Also so 2 nebeneinander und 1 so quer oben drüber, wenn man sich das ungefähr so vorstellt. Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Also,
ja, also 3 nebeneinander passt schon ganz gut, glaube ich.
Ja.
Genau, also es hat eine komische Größe irgendwie. Das ist nicht so klein wie, der, wie das Raspberry Pi.
Was ich ja tatsächlich ein bisschen blöd finde, ist, dass dieses Ding immer noch so einen VGA-Port hat.
Das ist halt für den ganzen alten Scheiß.
Aber die haben halt Legacy gerade,
aber die haben auch die HDMI auch, natürlich.
Wo denn?
Daneben.
Sehe ich gerade.
Rechts daneben.
Ah, das ist ein HDMI. Ich dachte, das ist irgendwie ein SD-Karten-Slot oder so.
Nein, nein. Okay. Der SD-Karten-Slot ist ganz rechts, das ist ein Micro-SD. Also siehst du auf dem untersten Bild einfach. Und die haben noch viermal USB, ein Ethernet und irgendwie Strom.
Das kann eigentlich gar nicht schlecht. Hat das Ding SATA?
SATA? Nee, glaube nicht.
Oh, das ist ja, warum?
Weil sie es nicht brauchen, weil also der Use Case ist tatsächlich, dass du es in diese Setup-Boxen reinbaust. Wo wir auch noch diese andere haben, die dritte. Kannst du die nochmal kurz rein verlinken?
Welche dritte?
Das Volkscomputer
oh Setup-Box. Dieses furchtbare Ding von Mediamarkt.
So hässlich, aber
gut. Die Volks irgendwas.
Was ich... Also das Ding hat jetzt tatsächlich, also wenn es rauskommt, dann kostet es $49, aber solange es noch nicht da ist, glaube ich nicht dran, ganz einfach. Solange es nicht hier irgendwie €50 kostet, müssen wir mal schauen. Also es hat auch tatsächlich einen Arm 11 System on a Chip Kram drauf. Also
ja, ich meine, das Zeug, das wird wahrscheinlich alles relativ ähnliche Hardware haben, weil da sind ja die Möglichkeiten, die du da hast, um irgendwie an Hardware zu variieren, sind ja auch nicht so groß in dem Preissegment. Du nimmst halt das Billigste, was irgendwie ARM produziert, weil alles
andere... Ja, also das ist tatsächlich ja von VIA. Also die haben ja ihre eigenen Chips.
Ja, schon, aber die implementieren ja trotzdem eine ARM-Architektur und müssen die trotzdem das Prozessor-Design von ARM lizenzieren.
Genau, und die haben halt ein ARM 11 lizenziert.
Genau.
Wahrscheinlich, weil die es für andere Sachen schon benutzt haben, haben gesagt, ja, machen wir es damit auch noch. Mhm. Und Ziel ist wahrscheinlich dieses Setup-Box-Markt, weil das halt... Setup-Boxen machen ja auch eigentlich nicht viel.
Ja, wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich finde sowas ja ganz cool und für den Preis ist es mit Sicherheit auch ein ganz nettes Spielzeug, aber ich hätte da momentan keinen Use Case für.
Setup-Box.
Ja, so Setup-Box oder irgendwie, schon Setup-Box, aber dann will ich mehr Dampf haben.
Mhm. Also das Problem ist auch, das macht nur 27p, was ein bisschen sagt. Und das macht zum Beispiel auch kein 3D-Zeugs, was auch doof ist. Was ich jetzt zum Beispiel als Use Case noch hätte, weil ich ja auch einen 3D-Fernseher habe. Und da will ich natürlich auch irgendwas in 3D gucken. Einfach so, weil es geht.
Ja, was ich dann tatsächlich gerne hätte, wäre halt dann da noch so einen Transcoding-Server drauf, wie dieses RVideo für iDevices. Also da gibt es so einen Server, den kannst du dir auf deinen Rechner installieren. Mhm. Und dann kannst du mit einer App auf einem iPad zum Beispiel deine ganzen Filme und Serien browsen und der transcodet die dann genau auf die Auflösung von deinem iDevice. Und also ich denke, dass...
Aber transkodieren ist eigentlich immer ein Scheiß und du willst es eigentlich nie transkodiert haben.
Ja, geht schon. Also es scheint gut genug zu funktionieren. Ich glaube halt nur, dass so diese kleinen Dinger mit irgendwie 700, 800 Megahertz da zu schwach auf der Brust sind.
Also tatsächlich hatte ich davor mal so ein... Ich habe ja diesen... Was war das? Diesen Zweikern mit Nano...
Atom?
Nicht das Atomzeug, sondern das andere.
Achso, du meinst diesen AMD...
AMD irgendwas.
Ja, irgendwas mit 350.
Genau, und da ist Transkodieren scheiß, weil der macht das auf dem CPU und der krepelt halt super ein da dran. Man kann es bestimmt irgendwie hinbekommen, dass es auf seiner Plattform
transkodiert. Genau, das war so ein AMD E350 oder genau. Diese E-Series.
Genau, ja. Genau. Und die haben
Fusion
genau. Nicht Ion, sondern Fusion.
Ja.
Und da, also ich habe es tatsächlich nicht weiter ausprobiert, da irgendwas noch mit Transkodieren hinzubekommen, weil ich wollte es auf meiner PlayStation sehen und das hat dann einfach bei 1080p einfach sofort gestockt. Das war ein Scheiß. Und da will man dann so ein kleines Ding haben, wie zum Beispiel den Mini-PC on a Stick, den All-Winner A10 Android 4.0 Computer.
Ja, sowas hätte ich gerne
mit
mehr Schnittstellen einfach, weil das ist halt einfach so ein Stick. Den kann man, glaube ich, auch direkt mit USB betreiben, so wie ich das sehe. Yeah. Also der zieht seinen Strom dann aus USB und dann kann man da irgendwie noch einen HDMI-Monitor anschließen und das war's dann eigentlich. Also
du hast noch einen USB an der Seite
und
du hast ein Audio halt, aber halt ein Cable-Audio wahrscheinlich.
Ich meine, das war's dann in Form von Funktionalität. Also man nimmt dann im Endeffekt das Ding, hat da ein bisschen USB, ein bisschen Strom via USB und ein HDMI und dann hat man dann einen fertigen Computer.
Richtig, das ist halt genau die Idee.
Das ist schon ganz nett. Also gerade, wenn man sich das vorstellt, man kann sich vielleicht kein Notebook leisten oder will irgendwie zusätzlich noch irgendwie einen Rechner zum Rumspielen mit in der Hosentasche haben, dann ist das vielleicht schon ganz cool.
Kann
man einfach überall anschließen.
Genau. Und dadurch, dass er USB hat, geht ja eigentlich alles.
Genau, da macht man ein bisschen Klett dran.
Klett. Und kann ich einen Computer on a Computer
einfach. Ja, da kannst du einfach den Computer an den anderen Computer rankletten und dann hast du
Doppelcomputer.
Ein Klettpad. Oder so.
Klettcomputer auf
jeden Fall. Klettcomputer.
Ja. Also das ist cool einfach. Cool, dass es jetzt auch echt kommt, also weil normalerweise sind die Dinge halt relativ teuer.
Ja.
Noch gewesen, zum Beispiel gab es dann FXI Cotton Candy, das war quasi das gleiche, nur für $200. Und das sagt halt, weil die Kiste kostet nur $74, wenn es da mal rauskommt im Juni. Oder
ja, so. Und dieses Android-PC und das Stick-Teil, das hat ja auch schon mehr Dampf.
Ja, genau. Es hat tatsächlich also 1,5 Gigahertz.
Genau, und das scheint auch 1080p in allen möglichen Codecs in Hardware rendern zu können.
Ja, das ist ziemlich cool.
Beziehungsweise Hardware-Decoding halt.
Ja, genau.
Also das scheint schon relativ nett zu sein. Der unterstützt irgendwie auch AAC und AAC Plus und alles mögliche an Audio-Codecs. Also das scheint schon.
Alles, was die Scene so hergibt gerade.
Alles, was die Scene so hergibt. Ja, die werden sich wahrscheinlich auch an so diesen Torrent-Releases orientieren, weil sie so anbieten. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo man woanders Content dafür herbekommen soll.
Ich meine, das ist ein Android. Du kannst da Angry Birds drauf zocken.
Meinst? Aber klar. Dann bräuchte man irgendwie einen App Store. Also einen Android. Wie heißt das mittlerweile? Google Play?
Google Play, genau.
Da bräuchte man Google Play und das geben die ja nicht so ohne weiteres raus. Also das ist ja nur auf den lizenzierten Geräten mit drauf. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das einfach da so nachinstallieren kann oder so. Ja, man kann da diesen, oh Gott, es gibt diesen Slide Me Store und dann gibt es noch irgendwie einen, es gibt ein paar, ja, hast recht.
Jedenfalls.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob man da Angry Birds bekommt.
Keine Ahnung, Angry Birds kriegt man jedenfalls
irgendwo. Überall.
Über irgendwo anders. Und das sind ja garantiert auch schon Sachen installiert, wie bei dem anderen Computer, bei dem von VIA, da ist ja auch schon Angry Birds drauf. Und dann kann man quasi den ganzen Tag Angry Birds auf seinem super High Definition 75 Zoll Fernseher sehen.
Ich glaube, ich bin ja der Einzige, der Angry Birds irgendwie gelangweilig findet.
Angry Birds sind cool.
Naja. Ich habe mich gerade gefragt, wie man da irgendwie rankommt, aber das Ding hat nur 812 11 BG, also 54 Mbit WLAN, ist halt auch ein bisschen lahm.
Das Ding hat WLAN schon? Das ist ziemlich cool.
Aber, ja, ich meine, komm, irgendwie musst du mit dem Ding ins Internet kommen.
Ja, du machst einfach ein Ethernet dran.
Per USB oder was?
Ja, klar. Ey, ich habe schon so viele Sachen per USB irgendwo rangestopft. Das funktioniert alles.
So viele Sachen per USB, ja.
Aber die Sache ist halt, das muss man schauen, was für ein Android dann supportet wird. Obwohl, muss eigentlich. Das ist ja auch bloß ein Linux-Kernel.
Ja, mehr oder weniger.
Jedenfalls kann man schon kaufen, kann man jetzt kaufen, im Gegensatz zu den anderen Scheißzahlen, für $74 auch bei AliExpress. Das ist so auch so ein China-Reseller.
Hm. Also ich bin da tatsächlich mal gespannt. Ich werde vielleicht mal noch ein paar Monate warten oder ein paar Jahre, je nachdem, wie lange das geht, weil dieses Raspberry Pi wurde ja auch schon vor gefühlten Jahren angekündigt und kommt jetzt so langsam.
Das kommt jetzt auf jeden Fall, das kommt die ganze Zeit schon.
Die ganze Zeit schon, ja, aber das tröpfelt mehr so.
Ja, das tröpfelt. Ich will ja tatsächlich auch so ein Ding haben.
Also so allein zum Rumspielen, ich hätte halt gerne mal so, ich würde mir damit gern, zum Beispiel mal gerne einen Podcast-Player für die Küche bauen,
ja,
der dann halt automatisch Scheiß runterlädt und dann vielleicht noch ein kleines LCD-Display dran hat.
Ja, dann nimm doch einfach so ein Tablet.
Was für ein Tablet?
Einfach irgendein Tablet für $100.
So ein $100-Tablet will ich mir dann auch
nicht holen. Ey, die Dinger sind krass geworden. Ich habe mir das angeschaut. Da kriegst du auch so 1,5 Gigahertz Scheiße.
Ja, die Frage ist, ob ich da alles mitmachen kann. Weil wenn ich da
ist ein Android drauf.
Ja, aber
ein Android 4.0.
Ja, aber du kommst da nicht ohne weiteres an die ganzen Treiber und Geschichten ran. Und
was willst du denn damit noch machen? Du hast dein Android drauf.
Eigene kannst Software Android drauf ausführen.
Ja, dann kannst du Android drauf ausführen.
Ja, aber ich weiß
also nicht. Solange Android drauf ist, denke ich, ist es alles.
Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich so ein generisches Gerät habe, wo ich halt irgendeinen ARM Linux drauf spielen kann und dann halt machen kann, was ein normales Linux kann und baue mir dann vielleicht, keine Ahnung, eine Web-Applikation vorne drauf, die dann auf dem Display dargestellt wird. Und die
dann nimm einen Webbrowser vom Android. Das ist jetzt nicht so super viel Magix.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Also ich finde Android ist gar nicht so die schlechte Idee, wenn man es halt schon hat.
Ich meine, ich habe ja auch relativ lange Android entwickelt, aber irgendwie hat es dann halt auf Dauer auch nicht so wirklich Spaß gemacht.
Ja, dann mach halt Web-Applikationen. Ich meine, das Ding hat einen Browser und das Ding hat jetzt auch so einen Chrome-Browser drauf.
Das wäre mal eine Überlegung.
Jetzt. Ich habe mir das tatsächlich auch überlegt, speziell so für die Küche. Da als Kalender und als, wenn man halt mal, was weiß ich, wenn man was kocht oder so, dann ist es halt schon cool. Also kann ich mir gut vorstellen, jedenfalls.
Ja.
Und die Dinger sind halt nicht mal so arg teuer, die kosten halt 100
noch. Also ich bezweifle halt stark, dass ich da mit so einer 100 Euro
ja, natürlich,
Tablet-Lösung weit kommen würde.
Aber wenn man halt mal schaut, ein bisschen mehr Geld ausgeben, dann kriegt man wahrscheinlich auch schon was ganz Anständiges.
Ja, da würde ich mir dann wahrscheinlich am ehesten ein iPad kaufen, das sind halt auch wieder 500 Euro.
Ja, 500 Euro ist halt schon ein Unterschied.
Das ist halt schon wieder zu viel, ja.
Oder $200, was die Dinger kosten.
Ja, aber weißt, wenn so ein Ding 50 Euro kostet, ist es was anderes, als wenn es 200 Euro kostet. Weil für die 50 Euro, da holst du das Ding, spielst kurz ein bisschen damit rum.
Ja, aber dann brauchst du ja trotzdem noch ein Display, was wieder Geld kostet. Dann brauchst du irgendwie Batterie, was Geld kostet.
Das kannst du ja vorher mal irgendwie wegmachen. Nee, keine Ahnung. Das kannst du dir ja mal dein normales 0/15 Display, was du auf dem Schreibtisch stehen hast, anschließen und dann mal gucken. Und wenn es dann rockt, dann holst du dir halt irgendwie ein kleines.
Ja. Okay, wir haben bei uns tatsächlich auch in der Firma haben wir jetzt auch wir haben Aim for IT irgendwie eingeführt.
Was ist denn das?
Das ist halt irgendwie so ein cooles Framework, so ein generisches Framework, was halt nichts aussagt, wie halt immer.
Common Baseline.
Common Baseline, so in dem Style jedenfalls. Da haben wir jetzt, da gibt es jetzt auch den Begriff Wegtailern.
Wegtailern?
Ja, das Tailern ist so, ich weiß gar nicht mal, wie es übersetzt war, aber Wegtailern ist super gut, einfach alles Wegtailern.
Einfach wegtailern. Taylor ist normalerweise ein Schneider. Also
so, ja, genau, so wegflickschustern.
Flickschustern.
Wegflickschustern.
Ich schreibe es mal als potenziellen Titel rein.
genau, machen wir einfach weiter.
Ja. Wo
war das hier? Cockford? Also,
nee. Cockford.
Tut mir leid. ich frag, da waren wir schon. Genau, die Volksbox, der dritte Computer im Bunde, der auch billig ist und 69 Euro schon zu kaufen ist beim Mediamarkt. Und ich mit Abstand das beschissenste Interface hat, was ich
ever
in meiner ganzen Zeit bis jetzt gesehen habe.
Also da frage ich mich tatsächlich, schämen die sich eigentlich für nichts?
Wahrscheinlich.
Also du kannst doch kein so Ding als Volksbox anbieten und dann so ein Interface präsentieren.
Das ist einfach so der größte.
Ist wahrscheinlich Flash-basiert.
Wahrscheinlich ist es einfach. Wahrscheinlich ist es einfach Soap alles. Soap Cancer. Also das ist auch einfach die größte Fuckery überhaupt einfach. Also es hat irgendwie fucking WLAN und es hat diese ganzen Sachen und es hat irgendwie.
Aber das Gute ist, ab dem 23. Mai, das ist in ein paar Tagen,
ja.
das ist, oh, das war gestern, kann man dieses Ding halt schon tatsächlich kaufen für 69 Euro. Und wenn da, wenn sich da vielleicht mal jemand hinsetzt und mal ein paar Tage
dieses hässliche Interface wegmacht,
ein paar Tage dran rumfrickelt und guckt, ob man das richtig aufmachen kann, dann ist da wahrscheinlich auch nur ein Linux drunter, was man dann irgendwie durch ein Debian ersetzen kann oder so. Und dann hätte man halt tatsächlich eine coole kleine Hardware, die wenig Strom verbraucht. Und könnte da coole Sachen mitmachen. Ich meine, es gab ja früher schon diese, ich hatte mal so eine T-Online S100, das war so eine Setup-Box und da war halt ein Ultra-Low-Voltage Celeron mit 700 MHz drauf. Ja. Und irgendwie das Ding hatte einen IDE-Port, ja, wo so ein Memory-Brick quasi drauf gesteckt war. Ja. Und wenn man da ein bisschen dran rumgelötet hat, dann, also wenn man sich da einen Custom-Stecker gelötet hat, dann konnte man da tatsächlich auf einen auf so Pins auf dem Board diesen Stecker draufstecken und hatte dann VGA. Also man musste sich halt eine VGA-Buchse kaufen und dann so ein bisschen Pfostenstecker zusammenlöten, ja, in der richtigen Belegung und dann hatte man da halt einfach einen VGA-Port drauf und dann war es ein normaler Rechner, wo man dann irgendwie einen x86 Linux booten konnte.
Das ist ziemlich cool.
Hatte, glaube ich, 256 MB RAM, wenn ich mich nicht täusche. Oder 128, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall gab es dann halt auch so Leute, wo dann angefangen haben, die RAM-Bausteine runterzulöten und irgendwie
dann mehr.
Ja, genau, andere RAM-Bausteine nachkaufen, wo größere Module drauf sind und die wieder draufzulöten und so. Also so krass habe ich es dann doch nicht gemacht.
Genau, aber, also hier steht ja dabei, hat keine Festplatte. Muss man schauen, ob es die Festplatten steckt.
Hat dann vielleicht USB. Ja, USB hat's.
USB hat's?
Zwei
USB.
Ja.
Jedenfalls.
Ich meine, das reicht ja auch.
Also ich muss sagen, das ist auch schon ganz schön dreist. Du hast dann wirklich nur den Store, den du aufmachen kannst, wo du dann irgendwie Filme kaufen kannst.
Ja gut, hier steht, du kannst noch externe Festplatten anschließen. Ja, und du kannst.
Ich habe sie getroffen.
Felix kämpft gerade gegen Fliegen.
Ich habe gewonnen.
Er hat gewonnen.
Jedenfalls, also tatsächlich Hauptanteil ist tatsächlich irgendwie dieses Zeug zu kaufen beim Mediamarkt.
Also wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal warten, bis da findige Leute anfangen, das Ding aufzuhacken. Und dann kann man da vielleicht coole Sachen mitmachen. So in der Art und Weise, wie es jetzt momentan angeboten wird, würde ich es auch nicht kaufen.
Also hier steht FAT32 und X wird unterstützt, hört sich immer arg mit Linux an.
Ja, NTFS glaube ich auch.
Also ich meine, warum sollte man auch keinen Linux benutzen? Das ist ja schon da.
Ja, ich meine, das ist ja fertig.
Achso, cool. Achso, NTFS, genau.
Ja.
NTFS unterstützt Support. Nee.
Ja.
Genau, die Volksbox. Und wenn ihr da jetzt die einfach kauft für euch und dann der Welt erzählt, wie sie gut zu benutzen ist, dann
genau,
also auf ins Internet und wir werden euch irgendwie nächstes Mal erwähnen, auf jeden Fall.
Genau, also wenn ihr dieses Ding irgendwie aufgehackt bekommt, dann kaufen wir uns vielleicht mal eins, wenn wir noch eins bekommen und dann können wir ja da mal drüber reden und euch dabei lobend erwähnen.
Genau.
Oder so.
Ihr werdet sowieso lobend erwähnt, wenn ihr damit irgendwas Cooles macht. Wenn ihr das zum Beispiel irgendwie...
Das auf jeden Fall.
Was weiß ich, irgendwas Cooles damit machen. Alter.
Ja. So. Adobe sagt, Sicherheitsupdates gibt es nur gegen Kohle.
Ja, das ist super gut. Einfach, ja, als ich die News gelesen habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist ganz schön
genau fuckery. Also so wie ich das mitbekommen habe, war das ja so, dass es da in diesen PSD-Files vom Photoshop, dass man die bestimmt modifizieren konnte und dann einen Buffer-Overflow in Photoshop auslösen konnte und damit quasi Code-Execution triggern. Also damit konnte man dann halt bösen Code ausführen.
Genau.
Indem man Leuten eine modifizierte, bösartige PSD-Datei unterschiebt. Zum Beispiel per Mail schickt oder so.
Genau. Und sagt, hier ist die neue Version von diesem, was auch immer ihr gerade macht. Wenn man sich da ein bisschen klug anstellt, dann geht er bestimmt, also schafft man das garantiert, auch die Leute dann, die entsprechenden Leute dazu
zu genau bringen,
das auszuführen.
Das war jetzt ein Fehler, der tritt nur in der Photoshop CS5 Variante auf, oder 5 ist die alte?
5 und minus.
Genau, also 5 und darunter, und aber in der neuen, in CS6 ist es schon gefixt und dann hat Adobe halt gesagt, was, das ist Sicherheitsprobleme. Kauft das doch die neue Version.
CS6.
Man muss das mal jetzt in Relation setzen, das Zeug ist halt schweineteuer. Ich meine, so eine Adobe-Suite, wenn man die komplett kauft und die produktiv in seinem Geschäftsumfeld einsetzen will, da zahlt man, glaube ich, was zahlt man da momentan für 2.500 Euro oder sowas?
2.500, glaube
ich. Also so, schon mehrstelligen, ja, also vierstelligen Euro-Betrag auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Das ist nicht cool.
Und die Sache ist, dass CS5 halt auch gerade mal 1,5 Jahre alt ist. Mhm. Wenn man überlegt, wie lange Microsoft ihren scheiß Windows XP schon pflegt, ja? Und die nicht sagen nicht einfach, ja, kauft euch doch einfach fucking Windows 7, wenn ihr eure Updates haben wollt. Das ging auch tatsächlich nicht so arg lange gut. Ziemlich genau irgendwie 3 Tage oder so. Und dann haben sich einfach alle so hart aufgeregt, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier diesen Patch gebaut und ladet ihn einfach runter und mir tut uns leid.
Okay, ich guck gerade mal. Also bei Amazon gibt es die CS6 auf Deutsch, aber das ist nur Photoshop. Das ist nicht die komplette Creative Suite, sondern nur Photoshop und die kostet 855 Euro.
Das ist halt schon krass.
Und da gibt es ja dann noch die Bonuspakete, wo dann alles Mögliche mit drin ist. Die kosten dann schon mehrere tausend Euro.
Ja, das ist halt schon krass. Ja. Also es geht tatsächlich um drei Sachen halt von Adobe, und zwar Flash, Illustrator und Photoshop, also nicht nur Photoshop.
Ja, die werden wahrscheinlich alle die Engine mit integriert haben, um die PSD-Files
genau, anzulesen. Genau, also tatsächlich kein PSD, sondern TIFF.
TIFF? Ah, okay.
Also noch nicht mal PSD, noch nicht mal irgendwas Spezielles, sondern tatsächlich nur TIFF.
Mhm.
Und wenn du das aufmachst, dann explodiert dein Computer und dein Computer wird gehackt. Und die sind ja zurückgerudert und haben irgendwie Patches rausgehauen und es tut ihnen ordentlich leid und
ich glaube, Adobe tut überhaupt nichts leid. Die machen das jetzt halt, weil ihnen die Kunden
sonst wegrennen. Ja,
ja, nicht wegrennen, sondern weil sie halt massiv auf die Nerven gegangen sind.
Ja,
okay. Die hatten wahrscheinlich irgendwann keine Lust mehr.
Genau, deswegen angry.
Ja, kommen wir mal zu guten Nachrichten. FreeBSD will komplett auf C-Lang und LLVM umstellen. Das finde ich gut.
Die haben gesagt, ja, das reicht uns.
Ja, was heißt, das reicht uns? LLVM und dazu C-Lang, was dann quasi so C-Sprachfamilie implementiert, also C, C++, ich glaube Objective-C ist da auch noch mit drin, generiert mittlerweile, soweit ich mitbekommen habe, effizienteren und schnelleren Code als GCC.
Ja, aber du kannst halt ganz viel Zeugs nicht kompilieren, so wie ich das verstanden habe. Also du musst in bestimmten Arten halt irgendwie... Also du kannst zum Beispiel nicht alles, ich weiß gar nicht, wollte
ich das gelesen. Also ich glaube, da gibt es stellenweise da noch Probleme mit Kompatibilitäten.
Ja.
Aber ich finde das darum gut, weil das mal so einer der großen Tests sein wird für LLVM und C-Lang. Weil wenn da mal der komplette FreeBSD-Kernel und das komplette Userland und einfach das komplette Betriebssystem damit übersetzt ist, dann werden da früher oder später auch die ganzen Probleme mit rausfallen und gefixt werden, weil die können sich das nicht leisten, ein komplettes Betriebssystem drauf umzustellen, ohne dass da alles funktioniert.
Mhm.
Daher, also ich habe FreeBSD mal eine Weile verwendet. Ist eigentlich ein cooles System. Also man muss halt mit diesem Port-System mal klarkommen und so, aber ich mag es eigentlich. Ich hätte es tatsächlich auch wieder auf meinen Home-Server installiert, wenn ich denn mal einen sauberen Migrationspfad nach ZFS hätte.
Gibt's nicht?
Doch, es gibt einen, aber der würde für mich bedeuten, ich brauche zwei Rechner.
Oh.
Also, weil das Ding ist ja, ich habe ja, haben wir schon tausendmal bestimmt drüber geredet, ein ähnliches Setup wie du. Ich habe da einen Software RAID, Linux-basierte Software RAID, ich habe da ein LVM, ich habe da ein Crypt-Setup drauf und diese Kombination, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die von FreeBSD lesbar ist. Und auf der anderen Seite kann ich halt auch vom Linux aus nicht auf ein ZFS schreiben.
Ja.
Das heißt, ich müsste halt irgendwie eine Möglichkeit haben, mein Crypt-Setup und mein ganzes Zeug auf ein RAID-Z zu migrieren und da im besten noch mit Krypto drüber.
Ja.
Und da wäre halt der Weg des geringsten Widerstandes, einfach einen zweiten Rechner bauen, den nochmal von Grund auf mit einem neuen RAID und allem, also neuen Platten und ordentlichen Controllern und alles ausstatten und dann quasi übers Netzwerk migrieren und den alten Rechner dann davon danach irgendwie, keine Ahnung, verkaufen oder so.
Mhm. Problem ist halt, dass Festplatten immer noch scheiße teuer sind. Halt.
Richtig.
Das suckt auch einfach. Ich verstehe nicht warum, weil die sind nicht, es gibt kein Engpass mehr.
Ja, also wie gesagt, ich würde das gerne mal probieren. Ich würde gerne mal FreeBSD und ZFS produktiv bei mir daheim einsetzen. Momentan ist halt der Leidensdruck nicht groß genug, weil halt mein Server noch gut genug funktioniert, dass ich da weniger Probleme mit habe. Oder halt das Linux-Setup.
Oh, da kommen wir später noch zu.
Genau, ebenfalls positiv. PostgreSQL kann nun JSON. Das fand ich cool.
Und die unterstützen es als Datei,
als Query.
Als Query.
Also als du kannst ein Select-Statement machen und kannst da wie ganz normal deine Selects und Joins und sonst was auf die Datenbank schieben.
Mhm.
Aber du kannst dem Select sagen, dass er JSON return soll.
Mhm.
Und dann kannst du quasi direkt aus deiner Datenbank raus in JSON nehmen und das in deine Applikationslogik verarbeiten, wie normales JSON halt auch.
Also nicht als, also ich habe jetzt tatsächlich gesagt, als Feld wird das jetzt supported.
Nee, ich habe da letztens auch noch irgendwo so einen Artikel gehabt, wo das noch ein bisschen...
Weil es gibt ja irgendwie Datenbanken, die das als Feld unterstützen.
Tatsächlich. Ja, du meinst jetzt so CouchDB oder sowas?
Ich weiß gar nicht.
Ich poste
also wie zum Beispiel auch, wer kann das, eine Datenbank kann XML als Feld,
ja.
Feld
benutzen? Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also du kannst halt jetzt sagen, du möchtest es als JSON zurückhaben. Du kannst mal auf den Link klicken, den ich gerade im Chat gepostet habe. Da habe ich so von linux-lvn.net da ist so ein Artikel über die PostgreSQL 9.2 Beta mit drin und da sind die neuen Features erklärt und das ganz am Anfang auch gleich erklärt. Du kannst hier sagen row underscore to underscore JSON und dann gibt dir halt das Ergebnis als JSON zurück.
Das ist ziemlich cool. JSON ist eh cool. Mhm.
Also ist halt dann so ein bisschen die Brücke zwischen so dem NoSQL-Zeug und dem SQL-Zeug, dass du jetzt halt zumindest sagen kannst, du kriegst dann direkt JSON aus der Datenbank raus. Mhm. Was ich eigentlich schon ganz cool finde. Ich meine, gut, man kann zum Beispiel halt sowas wie MongoDB oder so benutzen, wo dann halt JSON als interne Datenstruktur verwendet wird. Mhm. Oder allgemein andere Dokumente bei CouchDB oder sowas.
Oh, die haben dann Syntax-Error drin.
Echt?
Ja. Und zwar bei dem ersten, zweiten, dritten, beim vierten Codebeispiel haben die zwei Dati. Und das eine mal eckige Klammer auf und runde Klammer zu. Oh, da explodiert's. Und wir könnten dir Pull-Request schicken, aber haben sie ja nicht. Nichts haben sie. Im Gegensatz zu uns, wenn ihr bei uns Fehler findet, könnt ihr auch Pull-Request schicken.
Genau. Moment, da will ich noch kurz was vorschieben. Was ich nämlich vorhin gesehen habe und noch nicht ausprobiert habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ganz cool sein wird, ist dieses App.js. Hast du es gesehen? Das war vor ein paar Tagen auf Hacker News. Mhm. Das ist ein Framework, mit dem du Desktop-Applikationen bauen kannst in JavaScript. Also das soll quasi eine Alternative zu Adobe Air sein, wo du dann halt irgendwie ganz normalen HTML, CSS und JavaScript deine Applikation schreibst und dann aber noch APIs hast, um auf tatsächliches Dateisystem und Geschichten von deinem Host-System zuzugreifen.
Mhm, cool.
Und das basiert auf Node und ich habe mir das mal angeguckt, also das, so wie ich das interpretiere, benutzen die da Bindings nach GTK und verwenden da, glaube ich, ein GTK-Webkit, um dann quasi die Web-Applikation darzustellen. Also im Endeffekt ist es so ein Hosted-System, wo du quasi einen Satz von APIs hast, die du benutzen kannst und halt dann einen Webkit, was das auf deinem Desktop dann das UI rendert und halt dein JavaScript ausführt und so weiter. Okay. Also es klingt eigentlich so spontan ganz cool. Also ich habe euch ja mal auch den GitHub-Account verlinkt.
Das ist dann tatsächlich auch eine echte Web-App. Also wenn du da mit einem Browser drauf gehen würdest, dann würde es auch genauso aussehen. Nur, dass du halt die ganzen File-System-Sachen nicht kannst.
Ich vermute mal. Also ich würde es jetzt so einschätzen wie zum Beispiel...
Der liefert dir zum Beispiel auch Status Code 200 zurück.
Ist ja, so. Ja. Genau, also ich würde es jetzt einschätzen wie zum Beispiel PhoneGap. Kennst du das?
Schon gehört, ja.
Es heißt mittlerweile, ach Gott, das ist auch ein Apache-Projekt. Mittlerweile heißt, glaube ich, irgendwie Cadaver oder so.
Cadaver?
Warte mal.
Ich hoffe nicht, dass Cadaver heißt.
PhoneGap Apache. Ich rede in das Internet rein. Sollte ich jetzt eigentlich nicht machen.
Kein Problem. PhoneGap.com gibt es immer noch. Ja. HTML-App-Plattform. Ich glaube, die heißen einfach immer noch PhoneGap.
Vermutlich.
Der PhoneGap Day 2012.
Ah, Cordova. Apache Cordova heißt das jetzt.
Und PhoneGap ist dann tatsächlich die Firma dahinter? Oder
ja, ich glaube, so war das. Also die Firma, die hinter PhoneGap, die heißt nochmal anders und die ist vor kurzem von irgendeinem großen, ich glaube von Adobe sogar aufgekauft worden, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja genau, und PhoneGap, die Website hat sich aber auch großartig geändert. Die sah früher komplett anders aus. Jedenfalls ist PhoneGap halt so ein Framework, mit dem du auch so Web-Applikationen entwickeln kannst. Mhm. Aber halt für mobile Geräte. Also das heißt, du kannst ja zum Beispiel einen jQuery Mobile nehmen und damit dann halt deine ganzen UI-Sachen bauen und halt ein normales HTML, CSS generieren. Mhm. Aber du hast dann noch in deiner JavaScript-Runtime quasi noch APIs, mit denen du zum Beispiel auf die Kamera zugreifen kannst, auf Accelerometer, auf das Adressbuch und so Geschichten. Mhm. Und ich weiß zumindest, in der Android-Version, da habe ich mir mal den Source-Code durchgeguckt, da ist es so, dass die da quasi native Java-APIs haben und die kannst du in die JavaScript-Runtime als Proxy reinreichen. Du kannst die dann quasi aus JavaScript aus aufrufen. Und damit kann man dann halt quasi, ich habe damit mal so einen Barcode-Scanner gebaut, wo man wo man dann halt die Kamera benutzen kann und dann halt live einen Barcode-Scan machen kann und der liefert dann quasi wiederum einen Callback zurück, der dann im JavaScript wieder ausgelesen werden kann, sodass man halt aus einer Web-Applikation so Codes einscannen kann.
Okay.
Und sowas ähnliches ist vermutlich dieses App.js auch, also das ist noch Version 002.
Wenn das Version 2 wäre, würde ich sagen, wäre super cool, würde ich sofort benutzen, aber nicht Version 002.
Nee, Moment, im GitHub ist es sogar Version 007. Oh yeah.
Oh yeah, und jetzt gehen sie einfach nie wieder hoch. Ja. Das bleibt jetzt aber für immer 007.
Also da steht jetzt halt auch, die erwarten noch jede Menge Entwicklungsarbeit und jede Menge API-Changes und sonst was. Das ist mit alles andere als stabil. Aber man
so
kann,
wie Node halt.
Ja, aber man kann das halt wahrscheinlich noch weniger stabil als Node. Aber man kann das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren und scheint momentan eher so stabil auf Linux zu laufen wegen dem GTK-Bindings und so, aber sie wollen es auch auf Mac OS X und auf Windows portieren. Und sollte das dann irgendwann mal soweit sein, dann ist das, glaube ich, auch eine coole Alternative, weil wenn man sich überlegt, es gibt mittlerweile auch so relativ viele Twitter-Clients und sonst irgendwelche Rich-Platform-Apps, die dann in Adobe Air geschrieben sind. Und dafür könnte man dann ja mittlerweile auch dieses App.js benutzen.
Also wenn das cool wird, aber jetzt ist halt gerade noch nicht cool.
Ich meine, da gab es ja auch von Mozilla
aber die haben
diese
coole Geschichte.
Ja, da gab es ja auch von Mozilla diese Geschichte mit diesem Minimal-Browser, den man sich dann so selber zusammenskripten kann. Wie hieß denn das nochmal?
Usable?
Ja, sowas ähnliches.
Usable. Not. Ich finde awesome, dass der Read-Documentation-Button ausgegraut ist auf der Website.
Ja, weil es einfach noch keine Dokumentation gibt.
Es ist einfach nur
in der Woche. Also es gibt da dieses Mozilla Prism, was ich, glaube ich, bei Radio Tux früher schon mal vor Jahren mal erzählt habe.
Ja.
Und da gab es noch vor kurzem auch noch mal was neues Webrunner, glaube ich. Oder war das was anderes? Egal. Jedenfalls gibt es mittlerweile coole Möglichkeiten, um Web-Applikationen quasi als Desktop-Applikation laufen zu lassen. Und da halt noch Dinge mit zu benutzen. Das ist eigentlich schon cool.
Ja, klar.
Also ich weiß nicht,
also ja. Ich meine, ich könnte auch einfach nur einen Browser benutzen, jetzt irgendwann. Jetzt, wo ich erst das
habe. Ja, aber du willst ja vielleicht auch Dateien auf deinem Rechner abspeichern und vielleicht dir, keine Ahnung.
Local Storage, kein Problem. Fuck that.
Nee, Local Storage ist tatsächlich nicht so einfach, weil Local Storage ist zum Beispiel auf Mobilgeräten ein Problem. Also zumindest bei Apple, bei iOS ist es so, dass da einfach, dass es da sein kann, wenn dein Gerät wenn da der Speicher voll ist, dass dein Local Storage, was in so einem Cache-Verzeichnis liegt, dass das einfach
dass
mal.
Dass der gekillt wird?
Ja, dass es einfach mal gegarbage-collected wird und dann ist plötzlich dein Speicher weg, was ja auch uncool ist.
Aber dafür ist ja noch alles eine Cloud, kein Problem.
Ja.
Oder also, No Cloud, wie hieß es?
Fuck. Uncloud?
Nee, das andere. Unhosted.
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 Ja, genau. Ist mir nämlich gerade auch eingefallen, der Jan von Unhosted, der macht
ja... Wir brauchen einfach keine Daten mehr, wir brauchen Unhosted.
Genau, der hat ja auch diesen Dings gemacht, dieses JavaScript-Meetup in Stuttgart.
Genau, der war auch in der SIGINT.
Ja.
Hat einen Vortrag gemacht.
Ja, und beim ersten JavaScript-Meetup, da war auch ein lustiger Mensch da, der hat quasi sowas, was wir hier gerade erzählt haben, hat er selber gebaut für seine Firma. Also der hat sich quasi einen Webkit genommen, so einen Minimal-Web-Server und einen Node.js.
Ja.
Und hat sich damit quasi dann eine Applikationsinfrastruktur gebaut, mit der er dann so Desktop-Anwendungen für seine Kunden in JavaScript schreiben kann.
Okay, das ist ziemlich cool.
Das ist schon ein cooler
Scheiß. Aber ich meine, wenn das ist aber auch nur notwendig, wenn die Leute sich weigern, Browser zu benutzen, oder?
Ja, nicht zwingend, weil, also wie gesagt, du willst halt auch zum Beispiel in der Lage sein, also bei dem war es halt so, der hat halt auch eine Funktion gebraucht, um irgendwelche PDFs zu generieren und die dann quasi dem Benutzer direkt auf den Desktop zu legen oder so. Also ich meine, man will halt vielleicht auch noch also auf bestimmte Funktionalitäten von Betriebssystemen zugreifen.
Ja, außer es kommt halt so weit, dass du quasi alle Funktionalität hast in deinem Browser.
Ich meine, es gibt ja
es
auch
kommt
schon...
Ja, es kommt ja immer mehr. Es kommt ja das 3D-Rendering-Zeug.
Ja, genau. Browser. Und es gibt ja auch schon... Proposals für HTML5 File Access APIs.
Und ich meine, wenn es alles kommt, dann braucht man den ganzen Scheiß alles nicht mehr.
Genau, da könnte man sich auch im Endeffekt überlegen, vielleicht ist es dann vielleicht für die Leute doch noch interessanter, ein einzelnes Fenster zu haben, dass es halt irgendwie benutzen können wie ihren Mail-Client oder ihre anderen Applikationen.
Was man ja schon machen kann, man kann ja die ganzen Sachen ausblenden, die ganze Leiste und Shit. Mhm. Und dann hat man nur dieses quasi Fenster.
Ja. Also man kann es ja zum Beispiel auch so Mozilla Prism oder irgendwie minifiziertes Webkit dazu benutzen, nur einen Google Mail darzustellen, zum Beispiel.
Ja.
Und dann hat man das halt wie als Desktop-Applikation, aber in Wirklichkeit ist es halt eine Web-Applikation.
Ja, genau. Also ich meine, es spricht nichts dagegen, dass es eigentlich so wird, weil das ist ziemlich cool. Also man kann es verwenden.
Ja, also das Problem, was ich dabei sehe, ist halt momentan noch ein bisschen die Performance. Das wird sich irgendwann früher oder später geben.
Wenn Computer schnell genug sind.
Ja, oder wenn die Runtimes schnell genug werden, wenn es definierte Methoden gibt, schöne asynchrone User-Interfaces zu bauen und so weiter. Aber was halt ein weiteres Problem ist, ist, dass du dann halt keine User-Interface-Guidelines mehr hast oder sowas. Also ich meine, weil das Zeug halt auf allen Betriebssystemen gleich aussieht, aber die unterliegenden Betriebssysteme befolgen alle komplett andere UI-Paradigmen. Ah. Also das ist ja das Schöne bei macOS 10 oder auch irgendwie bei einem GNOME oder beim KDE ist halt so, dass die Applikationen sich alle relativ ähnlich anfühlen, alle relativ ähnlich benutzbar sind, weil es da halt zum einen Guidelines gibt und zum anderen halt schon gute Beispiele, wie das andere Leute lösen und die Toolkits halt alle relativ ähnlich sind. Und wenn das dann plötzlich alles...
Müssen sich einfach alle auf einen Style einigen.
Das ist schon mittlerweile ein Problem bei einer Plattform.
Da müssen sich einfach alle auf eine Art einigen, wie sie ihre Dinger bauen, ihre UIs. Also zum Beispiel man sagt, also was ich mir gerade überlegt habe, man sagt, okay, man hat so wie
du
bei...
Du meinst so grundlegend, dass man so sagen kann, okay
man hat bestimmt... ein Button und der Button heißt halt immer, im CSS heißt er immer Button. Mhm. Und dann sieht der Button halt bei Windows, wenn du dann lädst halt das Windows-Style-Sheet. Mhm. Und dann sieht der Button halt so aus und dann hast du den Dings-Style-Sheet.
Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe ja tatsächlich mal an einem Framework gearbeitet, was sowas probiert hat.
Und es hat gefällt.
Wir sind hart gescheitert.
Okay.
Wir haben das ja, es gibt ja also dieses GWT Google Web Toolkit.
Ja.
Das macht ja im Endeffekt genau das Moment. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
Schnell.
So, genau, GWT macht ja im Endeffekt genau das. Du kannst ja halt sagen, hey, ich habe hier so einen Button und ich habe hier so ein Panel und dann füge ich die zusammen und mache da irgendwelche Aktionen drauf und so Geschichten. Und die haben so Convention over Configuration mäßig immer bestimmte CSS-Klassen. Mhm. Also die haben dann, das Panel hat eine bestimmte CSS-Klassen, der Button hat bestimmte CSS-Klassen und denen kannst du dann, wenn du dann noch Bonuszeug haben willst, auch noch welche hinzufügen.
Ja.
Und was wir damals gemacht haben, ist, wir haben da so ein GWT-Framework gebaut, was genau diesen Fakt ausgenutzt hat, dass da diese Klassen da waren und dann quasi für einzelne Anwendungen für iOS oder für Android oder für WebOS, hieß das von HP, beziehungsweise Palm, genau, dann extra CSS da rein kompiliert hat und halt stellenweise auch UI-Systeme überladen hat, da hat es dann nämlich angefangen, wenn du so ein Tabbed-Interface hast, wo du so zwischen Tabs wechseln kannst, dann sind die Tabs bei Android oben, bei iPhone unten. Mhm. Sowas muss man dann auch noch ändern, dann hast du halt zum Beispiel auch ein komplett anderes Verhalten. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Liste browst auf Android und klickst auf ein Element, dann verhält sich das komplett anders, wie wenn du jetzt eine Liste auf iOS browst und klickst an ein Element. Und sowas musst du da halt irgendwie alles unterbringen, so dass sich halt alle dabei wohlfühlen. Und der einfachste Weg ist dann meistens, du machst einfach dein komplett eigenes Ding und sagst, okay, meine Applikation sieht überall gleich aus, aber die passt dann halt dafür nirgends rein. Also nirgends, die integriert sich nirgends richtig ins native System, das ist halt das Problem.
Okay, das sagt. Mhm. Das heißt, was ist die Möglichkeit? Wir können irgendwas vorschlagen und...
Also ich glaube, so die ultimative Möglichkeit gibt es da überhaupt nicht.
Komm, wir müssen irgendwas sagen, damit wir sagen können, wir haben es euch gesagt. Und wenn es nicht auftritt, dann ist egal.
Wir orakeln mal eine Runde.
Also mein Orakel ist, es wird sich irgendwie darauf festgelegt, dass alle genau diese Felder haben und diese Klassen. Und dann sieht es überall halt anders aus, aber überall genauso cool. Halt
je nachdem, also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch Wildwuchs stattfinden und früher oder später wird
man... Ja, klar, in den nächsten Jahren ist ja klar, aber ja. Wir gucken ja weiter. Wir gucken so weit, dass sich keiner mehr daran erinnert und dann können wir sagen, dass wir es gesagt haben.
Ja, ich meine, ich bin momentan halt auch in diesem Dilemma, dass ich Web-Applikationen eigentlich cool finde, aber sobald ich eine native Alternative zu einer Web-Applikation habe, gucke ich die Web-Applikation nicht mehr mit dem Arsch an. Weil es einfach irgendwie besser funktioniert und sich besser integriert und so. Mhm. Also ich hoffe mal, dass das wird in Zukunft noch besser und wenn das Web so als Plattform dann mal wirklich, wirklich reif ist, Desktop-Applikationen zu ersetzen, wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als dann mal vielleicht
das Chromebook zu kaufen.
Nee, oder was man ja machen könnte, wäre so ein W3C-Spec zu machen, wie denn User Interfaces benutzbar sein sollen.
Das ist ganz schön awesome, genau.
Also dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht nur HTML, CSS und JavaScript und HTTP und alles standardisiert, sondern dass man vielleicht auch User Interface Guidelines für das Web rausgibt. Mhm. Ich meine, es gibt ja schon dieses Biene, was so
noch nie gehört.
Das sind so Specs für Accessibility, also was du implementieren musst und
dass du immer einen iTag für deine Images haben musst und diesen
ganzen Genau, Fragen. So Geschichten, dass du zum Beispiel halt auch keine Table Layouts und sowas verwendest, weil das für Blinde mit einem Screenreader super beschissen ist und so
Geschichten. Genau, und dass du auch die, dass du immer Header hast, damit dass die da zwischen tabben können und so und dass die anständig beschrieben sind.
Genau, und sowas könnte man
sich auch... dass die Links nicht nur hier heißen, sondern halt entsprechend lange Links.
Genau, und sowas könnte man sich ja im Endeffekt auch überlegen für so User-Interface-Geschichten.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es kommt, dann habt ihr es hier zuerst gehört, ganz einfach.
Genau. Also wir prophezeien jetzt mal, dass es früher oder später irgendwann eine Standardisierung von Verhalten von Web-Applikationen geben wird. Oder sowas in der Art. Oder zumindest irgendwie einen
Mach nicht so konkret, wir müssen
allgemein. Es wird gut gemeinte Hinweise geben, die einem irgendwie helfen, Applikationen cooler zu gestalten oder so.
Egal von wem, aber sie werden kommen und dann werden es alle benutzen. So,
ja, machen wir weiter. Noch ein bisschen Depression.
Depression haben wir doch gar nicht.
Es gab noch diese Dropbox-Geschichte, dass die aus dem App Store geflogen sind.
Ja.
Beziehungsweise dass Applikationen, die das Dropbox SDK integriert haben, aus dem App Store geflogen sind.
Da haben wir noch mehr Trauer, nicht nur das
Dropbox. Ja, deshalb meine ich, wir kommen zur Depression.
Also das Dropbox, die Depression der Woche.
Dieses Dropbox-Zeug ist ja nicht mal so schlimm, weil die haben sich jetzt irgendwie mit Apple geeinigt und sind halt zum Schluss gekommen, dass sie in diesem SDK dieses Erstellen von einem neuen Dropbox-User einfach rauslassen.
Kannst raus?
Ja.
Das ist ja ein
Scheiß. Also du musst jetzt halt mit deinem mobilen Browser auf die Dropbox-Webseite gehen.
Achso, die sagen dann, klicke hier,
genau.
Damit du auf die Dropbox-Seite gehst. Okay, das macht Sinn.
Ja, weil früher konnte man halt auch aus der Applikation raus einen Dropbox-Account erstellen, aber das ist dann wiederum gegen diese Apple-Richtlinien
alles über den App Store kaufen musst.
Genau, ja, du musst nicht alles über den App Store kaufen, aber du musst, sobald du irgendwelche kostenpflichtigen Sachen anbietest, musst du die auch über Inner Purchase verfügbar machen, dass die User da nicht aus der Applikation raus müssen. Mhm. Und das ist halt...
Müssen sie eigentlich auch nicht, oder? Müssen sie eigentlich auch nicht, wenn die dann einen Account machen können.
Wie meinst du?
Ja, also wenn die in dieser App einen Account machen können, müssen die ja gar nicht aus der Applikation raus.
Ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du da einen Paid-Account erstellst.
Achso, und dann gehst du auf PayPal oder so?
Ja.
Okay.
Sag. Und dann kannst du es halt nicht, also zum einen bekommt dann Apple seine 30% nicht, das wird ein Grund gewesen sein, und zum anderen verlässt du halt diesen Trusted Path, den halt die Benutzer kennen, mit dem Inner-Purchase und so weiter. Ich glaube, das hatten wir vor ein paar Folgen auch schon mal.
Ja.
Jedenfalls sind jetzt zum Schluss gekommen, dass sie einfach dieses Benutzererstellen aus diesem SDK rauslassen und dann ist es kein Problem. Oder scheinbar weniger ein Problem. Allerdings gibt es noch eine viel größere Geschichte, die uns eigentlich viel mehr ankotzt. Ja. Weil es gibt ja diesen lustigen iOS-Podcatcher namens Instacast. Und der ist, glaube ich, auch für viele unserer Pizzen verantwortlich, würde ich mal so sagen.
Würde ich jetzt auch einfach mal behaupten.
Genau, weil ich habe ja da vor einer Weile in unseren Feed die Flutter-Integration eingebaut. Und was Instacast gemacht hat, ist halt... man konnte sich da mit seinem Flutter-Profil registrieren, beziehungsweise halt einloggen über OAuth. Und dann hat er automatisch alle Dinge, die man angehört hat, wenn sie so ein Flutter-Integration im Feed hatten, auch geflattert. Mhm. Und ich glaube, also gefühlt sind die Flutter-Klicks auf unserer Webseite seit es diese Möglichkeit mit Instacast gibt, stark gestiegen und haben uns viel Essen gebracht und wir haben uns sehr drüber gefreut. So.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir letztes Mal schon drüber geredet und haben damals noch vermutet, dass die Instacast, es gab einen Instacast-Update und das wurde nicht im Review-Prozess akzeptiert wegen der Flatter-Integration, weil die gesagt haben, das sind Spenden und die müssen über SMS oder über Safari abgewickelt werden, dürfen nicht anders abgewickelt werden. Wir haben da, also ich habe zumindest damals vermutet, das ist eher so jemand, der Flatter nicht verstanden hat im Review-Prozess und dann gibt man es irgendjemand anders und dann wird es schon wieder reinkommen.
So sieht es ja wohl gerade nicht aus.
Aber der Entwickler, der Martin aus Ludwigsburg, sogar hier um die Ecke, der hat da mit Apple-Mitarbeitern telefoniert und da scheint es tatsächlich so auszusehen, als ob die ein richtiges Problem damit hätten, Flatter-Integration in Apps im App Store zuzulassen.
Das ist ja schon ein bisschen scheiße.
Das ist schon ziemlich scheiße, weil das ist eigentlich ein cooles Feature und das tut ja eigentlich niemandem was Böses. Also,
außer Apple.
Aber was tut's? Also ich habe halt bis jetzt auch noch keine vernünftige Erklärung gehört, warum das der Fall sein soll, was die damit für ein Problem haben. Von
mehr Geld.
Von wem?
Von uns?
Von uns.
Von wem sonst?
Warum wollen die Geld von uns?
Was meinst du, warum? Die wollen was von den Spenden abhauen, ganz einfach. Nix gönnen sie uns.
Ja.
Jedenfalls.
Das ist echt eine Scheißaktion, eine richtige Scheißaktion. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch, wie das in Zukunft noch aussehen wird. Und hoff mal, dass sich da irgendwie Flatter mit Apple oder Apple mit Flatter wahrscheinlich eher umgekehrt in Verbindung setzen wird. Und dass die irgendwie mal eine Möglichkeit schaffen, dass es trotzdem irgendwie erlaubt wird. Oder dass es halt irgendwie einen geklärten Weg gibt, wie man Flatter in iOS-Applikationen integriert.
Ja.
Weil, weiß nicht, das tut doch den ganzen Podcastern und den ganzen, also hauptsächlich eigentlich Podcastern, hat das ja tatsächlich echt schon gut unter die Arme gegriffen, glaube ich mal so. Weil vielleicht will man die ganzen Leute ja immer flattern, aber vergisst es dann und dann macht das halt die Applikation automatisch für einen.
Was ziemlich cool ist, weil das ist echt cool.
Kostet ja nicht mehr Geld, das ist ja alles cool. Ja, eben. Und Instacast war halt auch die einzige Applikation, die ich jetzt kenne, die dieses Feature integriert hatte.
Podlove. Oder ist das Instacast?
Podlove ist dieses Projekt, wo diese ganzen.
Aber da gibt es auch einen Android-Client für. Ah. Und die wollten auch Flatter integrieren,
also
und dann nicht mehr.
Also Podlove ist ja dieses Projekt von Tim Pritlove.
Ja, genau.
Wo dann halt so erweiterte Podcast-Features spezifiziert werden und so Geschichten. Da gab es auch eine Android-App.
Interessant. Nee, nicht Android, sondern für iPhone. Podlove, iPhone. Ich guck mal. Kam da nicht ein Link?
Das, was du meinst, ist der Mensch von Instacast, der arbeitet mit Podlove zusammen.
Okay, jetzt
also alles der hin. Implementiert quasi Features, die bei Podlove spezifiziert werden.
Okay, dann habe ich das einfach falsch verstanden. Das tut mir leid.
Also ist das Gleiche.
Ist das Gleiche?
Wir reden gerade über dasselbe.
Okay, perfekt. Dann haben wir ja quasi die ganze Zeit über das Richtige geredet.
Genau. Ich weiß gar nicht, wie sein Name ist, der Entwickler. Ist jetzt eigentlich auch egal.
Jedenfalls der Entwickler.
Moment, ich hab's gleich.
Von Instacast.
Martin Hering. Ja. Heißt der. Der wird jetzt halt vermutlich die nächsten Updates von Instacast ohne Flatter-Support rausbringen müssen, gezwungenermaßen, weil er sonst halt seine Applikation aus dem App Store fliegt.
Ganz raus?
Ja. Also so wie ich das verstanden habe.
Kann er nicht einfach die alte Version behalten?
Ja, man kann ja nicht updaten als User. Man kann ja sagen, ich mache einfach keine Updates drauf.
Okay, das ist aber auch ein Scheiß.
Aber das ist halt auch blöd, weil man dann halt die ganzen Fixes und sonst irgendwas nicht mitbekommt. Und wenn der die Applikation jetzt so, wie sie momentan ist, im App Store lässt, dann fliegt er da halt raus wegen Verstoß gegen die App Store-Richtlinien.
Das ist ein Scheiß
einfach. Also ist alles schon ein bisschen uncool. Ich bin ja sonst immer ein großer Freund von Apple-Produkten, aber oder von den Handhabungen im App Store. Ja, eigentlich auch nicht immer. Aber das ist schon ganz schön uncool. Das ist
schon ganz schön fuckery.
Fuckers, ja. Genau, noch was
kurz. Gib das Flatter frei.
Noch was Kurzes, um die Stimmung ein bisschen zu heben.
Wey.
Morgen ist in meiner Hochschule in der HDM Stuttgart Web Day. Und wenn ihr da Bock habt, dann kommt doch vorbei. Ab 13.30 Uhr gibt es da Vorträge zum Web und Zeug.
Du hast einen eigenen Eintrag auf diesem Poster bekommen.
Hab ich.
Service-Side Performance?
Nee, das bin ja nicht nur ich.
Aber das ist quasi zu deiner Zeit, oder?
Ja, ja.
Okay, dann ist es doch das.
Ja, ich bin da ja, also die Sache ist die, da wird es unter anderem ein Diskussionspanel zum Thema Server-Side-Performance geben, wo Leute halt Lightning-Talks halten und über Performance diskutieren.
Performance.
Genau. Einen der Vorträge werde ich halten.
Genau, das also, freut euch auf Flydie.
Also solltet ihr da Bock drauf haben, dann kommt doch mal vorbei.
Genau, der wird auf jeden Fall awesome.
Ich weiß nicht, ob er awesome wird.
Steht es schon drin?
Ich muss mich mal besser vorbereiten.
Ach Quatsch, scheiße, vorbereiten. Ist alles überbewertet. Du machst es einfach aus dem Ärmelschütteln. Guck mal, steht's hier?
Was denn?
Wrap-up erfordert. Wo bist du denn dabei? Du hast einfach keinen.
Ich hab doch gesagt, da zum Schluss in dieser Performance. Was redest du gerade?
Achso, nee, ist egal. Okay, machen wir mal weiter.
Also ich bin bei aktuellen Projekten und Forschungsergebnissen dabei.
Was ist das ein Forschungsergebnis?
Ja, ich habe da meine Thesis drüber geschrieben.
Okay, das ist gut genug.
Ja.
Kommen wir zu den Themen. Wir haben auch Themen heute.
Wir haben ein Thema. Also eigentlich hat Felix Themen.
Ich hab Themen.
Also ich gebe da einfach meinen Senf dazu.
Genau. Und zwar geht es um Home Server. Yeah.
Mal wieder zur Abwechslung.
Sie hatten ja noch nie über Home Server geredet.
Nee, auf keinen Fall.
Und zwar diesmal um eine Migration von einem Arch Linux auf Ubuntu Server. Und zwar habe ich gedacht, okay, jetzt wo Ubuntu 12.4 raus ist, der Long-Term-Support für die nächsten 4 Jahre, wie viel sind es? 4 oder
5?
5 Jahre sogar. Für die nächsten 5 Jahre habe ich die Chance, mal vom unstabilen System auf ein Long-Term-Support-System zu wechseln. Ich gedacht, okay, das nutze ich. Nochmal kurz die Stats, die ich hatte. Ich habe irgendwie 6 Terabyte Crypto-Rate, LVM-Zeugs, ein Crypto-Home, was sich aber nicht direkt beim Startup mountet, sondern halt ein Stück weit später mit Skripten halt schon ein bisschen verkrepelt. Genau, AFP und NFS und ein SAP NZB halt.
Ja.
Das ist quasi so die großen Sachen, die mir wichtig waren, dass sie sofort wieder funktionieren. Der Rest kommt dann halt immer so nach und nach. Dann sagt man, okay, ich brauche ja doch noch eine Z-Shell und ich brauche ja doch noch dies und das. Mhm. Genau, warum habe ich gewechselt? Das alte System war halt schon, ich weiß nicht, es war ein Arch Linux, das war halt schon arg verkrepelt. Das war irgendwie kaputt und Sound hat nicht mehr getan, for some reason. Und ich habe gedacht, das ist ein...
Ja, so einen ähnlichen Zustand habe ich momentan auch. So jedes Mal, wenn ich was update, dann bete ich nur, dass das nichts kaputt geht. Ja,
zu Recht.
Zu Recht. Kommen wir nachher zu Mimimi noch dazu. Yeah. Mir ist mal wieder was kaputt gegangen.
Nein.
Ja, und das ist dann auch tatsächlich so, der beim Booten wirft dann eine Fehlermeldung von wegen, konnte die Soundeinstellung von Alta Devices nicht mehr wiederherstellen und irgendwas ist kaputt. Ja, also das Ding ist, die Kiste, die bootet noch relativ zuverlässig und ich habe halt auch so ähnlich wie Felix so ein Setup. Allerdings habe ich mein komplettes Root-File-System verschlüsselt und damit ich die ohne Maus und Tastatur booten kann, stecke ich da im Normalfall einen USB-Stick mit einem Key an zum Booten. Ja. Und dann macht es die Kiste.
Also halt den Pain habe ich mir tatsächlich nicht angetan, sondern ich habe es halt tatsächlich, es fährt halt hoch und hat ein SSH und ist im Darknet und da connecte ich mich halt gegen.
Das heißt, du mountest halt von Hand dann?
Ich mounte von Hand, genau, per Script. Das heißt dann Mount Home und dann gibt es halt Krypto.
Ja.
Und das ist ein bisschen verkrepelt. Es geht garantiert auch mit USB-Sticks und viel cooler und so, aber das war relativ einfach.
Also könntest du dir tatsächlich eine UDEF-Rule schreiben, die dir halt einfach, wenn du einen bestimmten USB-Stick einsteckst, dann den Key von dem USB-Stick holt und dann deinen Drive unlockt.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber tatsächlich war
ist wahrscheinlich gut genug.
War das gut genug, weil die Kiste halt nicht so oft bootet. Mhm. Es hat keinen Laptop, der auch nicht so oft bootet, aber das bootet halt noch weniger.
Ja, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass meine Rechner länger laufen als mein Server, normalfall. Also ich mache den halt nur an, wenn ich ihn brauche tatsächlich. Und ich habe halt keinen Bock, dass er da irgendwie noch eine Kiste, auch wenn sie nur ein bisschen leise für sich rumbrummt, halt irgendwie bei mir im Schlafzimmer.
Ja, ja.
Das wird sich in Zukunft auch ändern, aber momentan habe ich halt nur eine Wohnung mit.
Genau. Das wird ja alles besser.
Alles wird besser, TM.
Ja, immer, grundsätzlich wird immer alles besser. Genau, NFS tat nichts. Das war kaputt und es hat nicht funktioniert. Ich habe gedacht, okay, fuck you.
Und du hast eigentlich NFS gebraucht?
Weil es schneller als Samba ist zum Beispiel. Und wird's halt einfach.
Aber hast du es tatsächlich wirklich gebraucht, die Geschwindigkeit, oder war das einfach nur haben wollen?
Ich wollte es haben.
Okay. Okay.
Also ich hab's.
Es ist ja auch legitim.
Ja, tatsächlich wollte ich es nur haben. Und ich wollte es haben, um schnell Daten zu vermatschen. Aber das eigentlich nur, also ich habe es davor auch nicht gebraucht, es hat davor auch alles funktioniert. ZapNZB hat Sachen runtergeladen und ich konnte es mir dann auf meinem Fernseher anschauen.
Linux-Distribution, ja.
Weiter so.
Ganz viele Linux-Distributionen.
Und ich habe gedacht, auch Debian, weil Debian ist super stable, aber es ist halt super old. Es ist immer old. Egal, welche Pakete du hast, sind alle old.
Ja.
Ja, außer du nimmst irgendwie die fucking Testing irgendwas.
Ja, nee, also was ich zum Beispiel auf meinem Webserver mache, ich fahre da ja auch einen Debian. Was ist die aktuelle? Stable Lenny? Nee, Squeeze. Squeeze ist, glaube ich, die aktuelle. Nee, Lenny ist ja schon uralt.
Ja,
ist super. Jedenfalls habe ich da halt diese, wie nennen die sich, diese anderen Pakete, Paketquellen noch mit drin. Ich muss mal kurz gucken.
Die Bonus-Testing-Version
halt. Nee, keine Bonus-Testing, sondern so, warte mal, apt-sources.list. Und da habe ich noch
nix. Die old Repos drin.
Ah, genau, die .dip. Repos von dotdep.org.
Okay.
Und da sind zum Beispiel, also gerade für so Webgeschichten sind da halt neuere, nee, keine Backports. Keine Backports, sondern das dotdep Repository. Und da sind zum Beispiel halt so gerade so Sachen, die ich für mein Webhosting benutze, so Nginx und PHP und der PHP Process Manager.
Aber es wäre natürlich auch Process schön, einfach Manager immer so halbwegs aktuelle Versionen zu haben.
Ja, genau. Ja, sagen wir es mal so, ich habe da jetzt halt zumindest auf meinem Webserver ein stable System, was auch garantiert stable ist. Und die Sachen, die bei denen ich halt irgendwie neuere Pakete brauche oder ein bisschen Cutting Edge, Bleeding Edge, sonst irgendwas.
Ist gebaut von Source?
Nee, die habe ich dann halt, dafür habe ich dann halt diese alternativen Repositories drin. Und zum Beispiel für Prosody, für meinen Jabber-Server.
Ja.
Da habe ich ein extra Repository und dann noch das .dotdep-Zeug und es reicht mir eigentlich für alles, was ich so habe.
Mhm.
Also man kann das auch mit Debian machen, aber
also, im wenn großen ich neue Ganzen, Sachen auf Debian brauche, dann werden die gebaut einfach.
Genau.
GCC
genau.
Funktioniert.
Ich meine, es ist ja auch immer die Frage, wo braucht man denn überall super neue Pakete? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie daheim so ein Samba betreibt und vielleicht noch ein NFS und ein, keine Ahnung, ein Webserver oder so, da braucht man wahrscheinlich nicht die Bleeding Edge Pakete, aber wenn man jetzt so wie du unter anderem noch einen AFP am Laufen hat und ja. Apple so alle bei jedem Major Release von ihrem Betriebssystem irgendwas am AFP rumfrickelt.
Oder ein SAPNZB, der möchte auch neu bleiben.
Genau. Also ich habe es vor allem halt mitbekommen beim Umstieg von Snow Leopard auf Lion, dass da sich wieder irgendwelche Geschichten beim Time Machine Backup geändert haben, dass die irgendwelche Extended Attributes, sonst was Spezialsachen gebraucht haben. Und dann konnte das halt mein AFP-Daemon nicht. Also der, wie heißt denn dieses Ding? Net irgendwas.
NetAtalk.
NetAtalk, genau. Der NetAtalk, der konnte das halt in der damaligen Version nicht und da musste ich den halt auch vom Source neu bauen.
Ja, ist auch scheiße.
Jedenfalls, und ja, also da hat man halt einen Grund, einen Bleeding Edge Pakete haben zu wollen, damit sein Zeug funktioniert. Ja. Aber ansonsten, ja.
Also man muss ja nicht Bleeding Edge haben, sondern einfach nur neuer.
Ja.
Also es ist Ubuntu
das ist halt Zeug, schon, was halt keine 3 Jahre alt ist.
Richtig.
Oder 2 Jahre oder was auch immer.
Sei 2 oder 3 Jahre und dann immer nur die Security-Patches eingespielt.
Mhm.
Das ist halt, was Debian ja auch macht. Mhm. Also du kriegst immer deine Security-Updates, aber du kriegst halt nichts Neues.
Ja,
so ist halt.
Genau.
Deswegen habe ich gedacht, okay, Ubuntu 12.4, LTS, hört sich doch super an. Einfach mal migrieren. Die tatsächliche Migration hat dann wirklich nur 1,5 Stunden gedauert und davon war es halt eine 1/2 Stunde Installation. Und der Rest war dann halt das Gefricke, was ich da irgendwie special-mäßig hatte, war halt dann nachzuholen, und zwar über die Backups, die ich hatte.
Mhm.
Und das war ziemlich cool, also das Crypto-Rake.
Du hast dann quasi aus deinem Backup die Snapshots wieder zurückgespielt.
Nee, nicht hart zurückgespielt, sondern wirklich bloß die paar Sachen, die ich gebraucht habe, weil ich wollte ja nicht wieder ein verkräftetes System haben. Ich wollte ja bloß die Sachen haben, wo ich weiß, das funktioniert zum Beispiel, das SAPNZB. Ich habe gewusst, diese scheiß Config funktioniert, weil ich da schon ein paar Mal rumgekrebelt habe. Und die habe ich dann halt zurückgespielt oder von dem AFP-Zeug habe ich das Zeug zurückgespielt oder so ein paar kleine Sachen, aber dann war es das dann tatsächlich auch schon. Und das war ziemlich cool.
Ja, also was ich bei mir immer wieder entdecke, ist, jedes Mal, wenn ich ein Update mache, dann sehe ich Pakete, die ich schon ewig lang nicht mehr brauche. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Desktop-Programme. So, ja. Letztens habe ich Dings Sonata wieder entdeckt, dass er davon, also Sonata, dieser GTK, glaube ich, GTK-basierte MPD-Client.
Ja.
Und die Kiste, die hat seit, keine Ahnung, seit Jahren keinen Monitor mehr gesehen. Da, bis auf letztes Wochenende, da hat sie wieder einen Monitor gesehen, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich nachher bei Mimimi. Jedenfalls habe ich dann halt auch irgendwann eben mal angefangen, bei jedem Update zu gucken, was brauche ich denn von dem Scheiß überhaupt noch. Ja. Letztens bin ich auf die Idee gekommen, ich wollte Perl entfernen und dann hat er gemeint, das komplette System, möchtest du Pac-Man entfernen? Da habe ich gesagt,
nee, den brauche ich aber noch.
Ja, den brauche ich noch, aber ich musste GCC entfernen, damit
ich... Ich hab's dir gesagt,
ja.
GCC muss man immer entfernen.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum muss ich ein GCC entfernen, um ein sauberes System-Update durchzubekommen? Das macht keinen Sinn.
Doch, nein. GCC wird's dann nämlich nie haben und deswegen musst du mal wegwerfen.
Auf keinen Fall.
Das ist und dann merkst du nach 20 Minuten, oh shit, ich brauch den doch. Ich muss ihn was bauen. Aber ja, ich hab's dir gesagt.
Furchtbar.
Ich hab's dir gesagt, wenn du updaten willst, dann musst du den GCC installieren.
Ja, das Ding ist auch, ich tue die Kiste so selten updaten, also immer alle paar Monate und vorletzte Mal, als ich updaten wollte, hat es mir mein Pac-Man beim Update auf Pac-Man 4 zerschossen. Danach muss ich ein GCC deinstallieren und danach kommt das Mimimi. Also das ist irgendwie, das ist alles so ziemlich anstrengend. Irgendwie bin ich mittlerweile halt auch so weit, dass ich doch dann doch lieber gerne weniger ein Frickelsystem habe, weil ich habe schon jahrelang an so System rumgefrickelt und schon viel dabei gelernt, aber mittlerweile fehlt mir halt einfach die Zeit. Und ich hätte einfach gerne ein System, auf das ich mich verlassen kann. So.
Ja.
Geht ja wahrscheinlich auch so, oder?
Deswegen habe ich mir gedacht, ETS hört sich super an. Bieten sie, Ubuntu sagt, ja, das ist für Server. Und wenn du irgendwie wenn du irgendwie ein Unternehmen hast und du willst diesen ganzen Cloud-Scheiß benutzen, dann benutze unsere Ubuntu-Server, weil die sind super high-quality. Und ich dachte, okay, das muss gut sein.
Ja, ich habe auch gedacht, so, ja, wir benutzen ja das ganze Ubuntu-Zeug auch in der Firma für unsere Tausenden von Servern.
Und ja.
Da funktioniert es ja auch.
Genau, also was zuerst tatsächlich auffällt, wenn du dich einloggst, dann hast du total die coolen Stats über deine Server, was der alles für Interfaces hat und was der irgendwie, wie da seine Uptime und hat diesen ganzen coolen Scheiß. Und das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie es genau passiert, aber das ist.
Ja, das wird wahrscheinlich so eine Message of the Day.
Ja, ja, klar.
Mit Variablen
das steht in der MRTD drin. Mhm.
Oder tut die das einfach mit dem
Grundjob
neu schreiben?
Das wird irgendwo neu geschrieben. Und zwar wahrscheinlich mit einem Hook, wenn du dich einloggst oder so. Ich habe keine Ahnung, aber das ist cool.
Ja, oder da läuft einfach ein Grundjob, was die MOTD alle paar Minuten mit neuen Stats versorgt. Das ist ja auch kein Ding. Das kannst du ja mal alle 10 Minuten machen. So schnell ändert sich da ja nichts.
Ja. Jo. Also tatsächlich, das ist ziemlich cool.
Mhm.
Und sonst ist tatsächlich auch nicht so viel aufgefallen. Und ja. Es funktioniert wieder alles, was ziemlich cool ist.
Also was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass er Nano öffnet, wenn man wie sudo eingibt.
Oh Gott.
Das ist einfach, das ist einfach so super falsch. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass wenn man irgendwie, keine Ahnung, Nano sudo eingeben würde oder so, keine Ahnung.
Na sudo.
Na sudo, was machst du denn da?
Na sudo, du kleine sudo.
Aber nee, dass da die Editor-Environment-Variable standardmäßig auf Nano steht, das geht einfach mal gar
das
nicht.
Ist
auch wenn es ein Ubuntu ist, das ist nicht akzeptabel.
Das ist einfach falsch, das macht keinen Sinn.
Ja.
Die Leute gehören erschossen, die sowas eingerichtet haben, der den Editor auf Nano einstellt. Und zwar standardmäßig.
Ja, nee, der dürfte normalerweise gar nicht
erst der drin sein. Der darf gar nicht installiert sein
eigentlich. Ja, nee, also man könnte ihn ja installieren, aber dann irgendwie mit Upgrade-Retard oder so.
Ja, oder genauso wie sie immer noch den Network Manager installieren, wenn du irgendwie bunt haben willst, ja?
Aber bei der Server-Version noch nicht.
Nee, wenn du kriegst.
Die machen immer ETC Network Interfaces.
Ja, ja, aber wenn du bunt installierst, dann wenn du.
Also das ganze
bunte Scheiß.
Echt?
Ja, ja.
Also auch wenn du die Server-Variante nimmst und dir dann
KDE
nachinstallierst oder. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Das müsste man ausprobieren, aber ich will's nicht, weil ich will diesen Cancer nicht auf meinem Computer. Jedenfalls, Network Manager ist auch ein Riesenscheiß, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal.
Ja, das Schöne ist, wir können heute hier und heute so viel wir wollen über Nano lästern, weil die beiden anderen Leute, die hier irgendwie Nano in der Runde normalerweise Nano benutzen, gerade nur.
Wer benutzt denn sonst noch Nano?
Ja, Ingo und Marc.
Marc auch.
Ja, halt ab und zu.
Oh Gott!
Ja, das
ist
ja, das Tolle ist, die können uns jetzt halt nicht ins Wort fallen und, so, und nur im Chat rumrunnen.
Genau, und den ich jetzt gerade nicht aufarbeite.
Ja, ich gucke gerade in den Chat und dann sehe ich Gedöns. Ja.
Jedenfalls, fucking Nano. Sie hätten es wirklich Nano-Sudo machen können. Okay, dann habe ich gedacht, okay, das ist cool, sollen sie machen.
Aber keine Ahnung, oder Edit-Sudo. irgendwas.
Add sudo und dann geht add auf. Und du gibst einfach ein Fragezeichen. Und so, nein, fuck, add. Wie soll ich dich benutzen? Wie komme ich raus?
Wir werden gerade als Schnallen beschimpft.
Was, Schnallen?
Schnallen,
ja. Kann ich, was, kenn ich nicht.
Genau.
Ich höre keinen Hip-Hop.
Ja, aber ich glaube, das steht bei mir auch noch an, dass ich dann meinen File-Server und anderen Server-Zeug für daheim einfach mal
also auf Ubuntu umstelle. Backups zurückspielen ist auch keine gute Idee, wenn man zwei verschiedene Distros hat. Das geht einfach nur hart kaputt. Und zwar super hart überall. Ja.
Also ich glaube, der beste Ansatz in der Richtung ist, sich einfach sein Backup zu behalten, die Configs zu behalten und dann einfach die Dienste, die man braucht, nach und nach wieder zurück zu installieren und dann halt die Configs anzugucken und zu schauen, was muss man denn da konfigurieren.
Genau, und wenn man ja eh neue Pakete hat, wenn man Arc-Linux hat, dann sind die ja auch die Configs relativ neu. Und von daher so hat es bei mir relativ gut funktioniert und
das war ganz wie ist denn das also gefühlt momentan beim Ubuntu LTS-Release? Wie alt sind denn da die Pakete, die da so drauf sind, gefühlt? Also sind das relativ neue oder sind die schon ein paar Monate alt? Oder?
Wo kann ich denn das am besten schauen?
Ja, keine Ahnung.
Also guckst gefühlt, halt, also ich hatte gefühlt keine Probleme, irgendwas.
Okay, das heißt, sie sind
alles war neu genug. Hm? Zum Beispiel, SarbNZB hat nicht gesagt, dass er jetzt irgendwie alt ist.
Okay.
Also das war ziemlich cool.
Ja, und es gibt ja noch andere Apps, die dann wiederum einen integrierten Updater haben.
Ja, aber der SubNZB sagt immer, der soll sich updaten. Er sagt, guckt er auf einer Webseite nach und sieht, dass er eine neue Version hat, aber das hat er dann nicht gemacht tatsächlich. Aber es kann wahrscheinlich daran liegen, weil es halt wirklich noch ganz frisch war, wo ich es installiert habe. Mhm. Muss man mal schauen, wie es in mir aussieht.
Ja.
Jedenfalls Long-Term Support, grundsätzlich eine gar nicht so schlechte Idee, wenn man irgendwie Server haben will.
Jo.
Und jetzt sagst du noch was.
Genau, also was ich jetzt letztens noch gebaut habe, weil ich das gebraucht habe, war, ich habe ja mal über Vagrant geredet, dieses schöne Toolkit und Framework, mit dem man VirtualBox-VMs automatisiert hochziehen kann. Und da habe ich in diesem großen, weiten Internet keine Box gefunden, also kein Template für ein aktuelles Ubuntu.
Ja.
Und dann habe ich mich dazu durchgerungen, eine eigene zu bauen und ich habe die jetzt mal auf meinen Webserver hochgeladen und wenn man die benutzen will, dann kann man die benutzen. Ich muss mal nur gucken, dass mir da der Traffic nicht durch die Decke geht, aber das sollte noch eine Weile reichen. Also wenn ihr da Bock habt, ist in den Shownotes verlinkt.
Mhm.
Dann kann man irgendwie Vagrant, Box, Add und dann die URL sagen, dann lädt er die automatisch runter, packt die in sein Verzeichnis.
Wie viel Gigabyte sind die?
Das ist, glaube ich, das komplette Template mit einem voll installierten Ubuntu Server, 64-Bit mit den Standardpaketen, die man so braucht. Also da ist halt auch Puppet mit drauf und Chef.
Mhm. Das sind ja tatsächlich keine...
Für Deployment, das ist, glaube ich, 500 irgendwas Megabyte.
Ja, okay.
Also es ist komprimiert schon.
Ja.
Also wenn man die dann entpackt hat, dann sind es irgendwie 1,5 Gig oder so. Aber das ist auch noch relativ klein.
Mhm.
Ja, ich kann auch mal hier dieses Vagrant How-To verlinken. Also ich habe es auch bei vagrantbox.es eingereicht. Da ist es aber allerdings noch nicht approved. Also das ist so eine Community, wo es halt Pakete für alle, also Vagrant-Boxen für alle möglichen Distributionen gibt. Da bin ich auch mal gespannt, ob es denn irgendwie da mal in der Liste auftaucht. Ich habe das heute Morgen mal submitted und guck mal, dass es dann irgendwie da noch auftaucht. Ansonsten gucke ich gerade mal, ich verlinke hier noch dieses How-To, wie man sich deine eigene Box baut. Das ist nämlich vielleicht auch mal ganz interessant für ein paar Leute. Man muss nur tatsächlich darauf aufpassen, dass man auch Directories anlegt, in die dieser Shared Space für die VirtualBox Addons reingemountet wird und so. Man muss dann noch einen root/vagrant-Ordner anlegen und so Geschichten und muss halt noch eine Admin-Gruppe anlegen und der Sudo-Rechte ohne Passwort geben und so, sodass halt die ganzen Bootstrap-Skripte funktionieren. Ist allerdings in diesem How-To.
Ich verstehe nicht, warum er dann nicht einfach root nimmt, wenn er eh Sudo ohne Passwort braucht.
Ist halt so. Also ist halt so eine Konvention. Die Konvention ist halt auch, dass man einen User Vagrant anlegt mit dem Passwort Vagrant und dass man dem Root-User auch das Passwort Vagrant gibt.
Mhm.
Und dann gibt es halt noch vordeployte SSH-Keys, die quasi mit Vagrant mitkommen und die kann man dann halt auch deployen, weil das ist ja eigentlich ein System, was eher dazu ausgelegt ist, für so Testgedöns mal einzurichten und nichts, was man tatsächlich für krassen, sichere Produktivsysteme einsetzt.
Okay.
Aber ich verlinke hier mal dieses How-To noch. Genau. Also so viel zum Thema. Ich habe das mal hochgezogen und habe da jetzt auch schon so ein kleines Uni-Gedöns, über das ich nachher noch ranten werde, drauf hochgezogen. Also Kakti, so ein Kakti-Server habe ich drauf installiert.
Das Ding hört sich auch schon falsch
an. Ja, das hört sich auch schon
falsch an. Wo ich dieses Paket gehört habe, habe ich gedacht, so haben die das nicht genannt,
oder? Doch, haben sie.
Kakti.
Vagrant Box How-To, genau. So. Du hast noch dein Redundant RAID Storage Cloud.
Irgendwo fehlt da noch Cloud drin. Ich weiß aber nicht mal, wo das war. Redundant RAID Cloud.
Ich guck mal auf den Blog.
Cloud. Storage Redux. Weil ich habe mich mal wieder wieder aufbringen können, damit was zu tun, nachdem mir Flydie einen coolen Link geschickt hat von der Vagrant Newsletter-Seite.
Vagrant?
Quatsch, wie heißt es? Tahoe, LaFS,
ja.
Newsletter-Seite. Also, ich muss sagen, ich habe schon bessere Newsletter-Seiten in meinem Leben gesehen. Aber darum ging es tatsächlich nicht. Es ging darum, jemand hat das Folgende gebaut und vielleicht kommt es euch ja ein bisschen vor, als hätte ich hier darüber auch schon mal geredet. Und zwar Redundant Array of Independent Clouds.
Ja.
Reik. Er hat nicht so einen coolen Namen wie Cloud Storage RAID Cloud Redundant.
Warte mal, ich habe hier den Titel und zwar Distributed Redundant Secure RAID Backup Storage Cloud.
Ja.
Ja,
genau. Genau, er hat nicht so einen coolen Namen für das, was quasi das gleiche ist. Und zwar, er hat hier auch seine eigene Webseite verlinkt auf sickness.it und dann hat er da irgendwie 5 Sätze geschrieben und irgendwelche komischen Windows-Screenshots, die aber eigentlich alle irgendwie nichts aussagen.
Ich habe nur diesen Post gelesen und habe gedacht, das ist doch genau das, was Felix eigentlich macht.
Und dann habe ich diesen Post gelesen und habe gedacht, das ist genau das, was ich machen wollte eigentlich.
Ja, deshalb, und, vielleicht gibt es ja schon fertig.
Genau, nee, tatsächlich gibt es nicht jetzt fertig, weil der hat nur Screenshots.
Ja.
Und es war auch plus Proof of Concept, aber das ist genau das, was ich haben will eigentlich. Ich habe diese ganzen Clouds, Cloud Storage Provider. Und ich will da irgendwie Daten verteilen und die möglichst, wenn irgendwie ein Cloud-Provider kaputt geht, dann sollte es mir egal sein, weil ich habe noch diese ganzen anderen Cloud-Provider. Mein Ansatz war GlastFS, weil die haben dieses auch redundant, Striping, Mirroring-Zeug, aber Konfiguration ist ein Riesen-Pain und sie benutzen irgendwie NFS für ihren Scheiß und das ist eigentlich alles so blöd. Und, achso genau, das Allerwichtigste, oh fuck, was passiert? Das Allerwichtigste, man braucht Extended Attributes fürs Filesystem. Das heißt, wenn man das nicht hat, dann muss man es emulieren, das ist auch ein Scheiß. Was ich aber schon gemacht habe, aber dann hatte ich irgendwie Lust verloren.
Du hattest ja dieses PyFileSystem.
PyFS.
Ja, genau, PyFileSystems.
PyFileSystems. Ja. Und da kann man dann tatsächlich solche Sachen emulieren und dann war es mir aber irgendwie, Lust verloren, vergessen. Und dann hat Flydie mir, wie gesagt, den Link geschickt und ich bin da raufgegangen, hab mir Tahoe mal angeschaut, hab gedacht, Mensch, das ist eigentlich ganz schön awesome. Das ist eigentlich genau das, was ich schon immer haben wollte. Es kann, es hat diese Redundanz eingebaut über mehrere Nodes. Es hat Serious Crypto eingebaut, also wirklich super Hardcore Crypto,
das heißt, mit Capability System. Das ist dann so AES oder
was? Genau, also die haben tatsächlich nicht nur Kryptographie, wo der Key dann quasi vom User provided wird, sondern die haben auch
ein Capability-System.
Genau, die haben Capability-System. Das heißt, man kann Files mit anderen Leuten sharen und sagen, dass sie nur read-only auf diese Dateien zugreifen können. Und die machen das mit asymmetrischer Kryptographie, mit Signing und mit AES symmetrische Krypto und
genau, das heißt, die anderen, die können das Zeug zwar lesen und quasi die Signatur prüfen, aber wenn sie wieder was schreiben wollen, dann würden alle anderen sehen, dass diese Signatur nicht stimmt und deshalb wird es einfach weggeworfen.
Weil wenn du Schreibrechte hast, dann besitzt du den Private Key zu dieser File, der dir es dann entsprechend wieder signieren kann, dass du, wenn du was änderst, dass du dann halt die Signatur auch nachziehst. Und das ist echt cooler Scheiß. Die haben eine Redundanz von eine 3 von 10 Redundanz. Das heißt, wenn von 10 Servern, wo du deine Daten drauf gespeichert hast, nur noch 3 überleben, dann sind trotzdem noch alle deine Daten verfügbar.
Ja, es muss dann halt allerdings auch ordentlich repliziert werden.
Ja, ja, klar. Also das ist ja der Anspruch. Wenn du irgendwas hochlädst, dann wird es repliziert auf die entsprechenden Kisten, die verfügbar sind. Und das ist halt schon echt cool. Und ich habe das mal ausprobiert und es hat tatsächlich auch sofort funktioniert, im Gegensatz zu dem scheißen Clusterfest-Scheiß, was von Reddit kommt. Tahoe Love S kommt von allmydata.com, von der Firma, die es nicht mehr gibt, die aber trotzdem den Source-Code freigegeben hat. Oder zu der Zeit, wo es sie noch gab.
Das Least Authority File System, sagt die Wikipedia. Genau.
Least Authority. Least Authority bedeutet tatsächlich, dass der Server, also dass man quasi, der einzige Punkt, dem du vertrauen kannst, ist dir selbst. Und die Server, wo du die Daten drauf speicherst, die können mit den Daten nichts anfangen. Und wenn die Server irgendwas mit den Daten machen würden, dann würde es bei dir sofort auffallen und der Server würde quasi invalid werden. Und das ist einfach genau der richtige Ansatz für Distributed Cloud Storage.
Backup Cloud.
Redundant.
Genau.
RAID auch noch. Weil RAID ist es ja tatsächlich auch.
Noch mehr redundant als ein RAID.
Also das ist tatsächlich krass. Also 3 von 10 Redundanz ist schon cool.
Aber das kann man auch konfigurieren.
Das kann man konfigurieren. Okay. Also das ist so die Standardkonfiguration, weil Clouds sind halt nicht so reliable einfach.
Ja, oder es kann halt auch mal sein, dass dann irgendwie mal wieder ein Startup gerade gekauft wird und dann die Dienste eingestellt werden oder sonst irgendwas. Genau. Das hat man ja immer mal wieder.
Genau, und trotzdem sind alle deine Daten verfügbar und du kannst die Daten sharen mit anderen Leuten. Sind alles quasi lange Strings, die man dann auch in der Web-Applikation verwenden kann und diese Strings bestehen quasi aus den, sind quasi die Keys für die Folder.
Das heißt, da gibt es dann auch noch ein Web-Frontend für?
Genau, also du kannst dir ein eigenes, wenn du es hochfährst, dann fährt so ein Web-Frontend hoch, was gerade noch nicht so arg viel kann, aber du kannst da so Basic-Sachen.
Genau, man kann zumindest mal Leuten eine URL schicken auf Daten, die sie dann quasi aus dem verteilten Dateisystem laden können oder dürfen.
Genau. Und also ich habe mir das Paper dazu durchgelesen, ich habe das unten auch im, ich mache Foreshadowing, ich habe das auch bei Lesefu mit reingetan. Nee, habe ich nicht. Was ich aber jetzt gleich machen werde. Und die haben echt krasse Krypto eingebaut für ihren Scheiß. Und ich habe ein bisschen Skriptcode geschrieben, der das quasi automatisiert, der die ganzen Sachen einhängt, zum Beispiel ein WebDAV sofort einhängt und so. Und ich werde das mal bei Gelegenheit irgendwo mal in irgendwelche Internets einstellen.
Sehr gut.
Jedenfalls, wenn ihr Redundant Cloud haben wollt, dann wollt ihr auf jeden Fall Tahoe Love S. Weil das ist quasi das Coolste, was es gerade dazu gibt, was ich gesehen habe. Sehr gut.
Jo, ich glaube, das waren unsere Themen, oder?
Jo.
Wollen wir mal Lesefu?
Lesefu.
Genau, ich fange mal an. Ich habe hier so ein lustiges Paper, das nennt sich Harvest Yield and Scalable Tolerant Systems. Und das ist so ein ganz kurzes, ich glaube 4-5 Seiten Paper, in einer Kooperation geschrieben zwischen UC Berkeley und Stanford. Und da geht es im Endeffekt darum, wie man Systeme bauen kann, die quasi im Fehlerfall dann sagen, okay, ich will immer noch Ergebnisse liefern, aber die Ergebnisse müssen dann halt im Zweifelsfall nicht immer super stimmen. Also Beispiel ist halt so, ein gutes Beispiel dazu ist halt so ein Eventual Consistent System in Datenbanken oder was Facebook zum Beispiel macht, wenn dann halt irgendwie das Chat-Subsystem von einem Facebook-Chat gerade kaputt ist, dann liefern die halt die komplette Seite aus, aber dann laden den Chat nicht nach und du bist dann trotzdem in der Lage, die unvollständige Seite zu benutzen. Statt dass dir die Seite halt überhaupt nicht dargestellt wird.
Ja.
Und da geht's im Endeffekt darum, und die erklären einem da an zwei Beispielen von einem verteilten Dateisystem und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt, wie man diesen Mechanismus einsetzen kann. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Also hat man mal schnell in ein paar Minuten gelesen, das ist nicht so lang. Kann man mal drüber nachdenken. Genau, möchtest du deins dann noch machen? Dann
genau, ich mache meins als nächstes. Ich habe sogar zwei. Eins, Tahoe Life ist das Paper, was ziemlich cool ist, also auch relativ mathematisch wird es dann auch zu punkten, aber es geht eigentlich, also man kann es relativ gut lesen. Genau, mein anderes ist das Avengers Heads-Up-Display-Design. Und das ist tatsächlich vom Typen, der die HUDs und der die Interfaces für Avengers gemacht hat. Und man hat dann halt Screenshots von den Dingern selber und man hat dann aber auch die Dateien, also wo er tatsächlich das komplette zeigt, wie er es gebaut hat mit seinem krassen Editor, mit seinem Grafik 3D-Dingsy. Und auch Vorüberlegungen und sowas. Das ist halt schon echt cool. Dass da halt, wenn man das so sieht, denkt man, ja, das sieht ziemlich cool aus und bunt, aber er hat sich da halt die super harten Gedanken gemacht, dass da irgendwie auf der linken Seite ist irgendwie so Command- und Control-Zeug und ein Radar und Battle-Mode ist, dann sind da halt irgendwie andere Sachen und sowas. Das ist halt schon super cool einfach.
Das ist krass, dass sie das nicht einfach irgendwie so modelliert haben wie, oh, das sieht cool aus, sondern das muss auch noch realistisch, sollte noch cool bedienbar sein und so. Wahrscheinlich
hat
sich der Designer dann halt auch da so ein bisschen selber ausgetobt mit Dingen, die er selber mal gerne benutzen würde oder cool
fände. Genau, und halt alles so, was man tatsächlich auch vorstellen könnte, dass man es dann auch so benutzen würde, wenn man sowas hätte. Und das ist halt schon cool. echt cool. Und unten hat er noch so ein bisschen Sketches und verschiedene Symbole, die er da
viele Bilder.
Die er dafür halt angefangen hat. Ja. Und das ist schon echt cool, muss ich ja sagen.
Sehr gut, man sieht Wolverine.
Wolverine,
nee, das zum war, Schluss.
So Wolverine. Oder? Das ist doch Wolverine. Ja, aber das ist
für was anderes. Für was anderes.
Also er hat noch andere Sachen getan, die man sich da halt reinziehen kann. Aber das sieht auf jeden Fall cool aus.
Genau, ich habe noch ein Buch und zwar The Selfish Gene von Richard Dawkins. Das ist...
Hat aber keine guten Bewertungen bekommen.
Ja, das sind aber Hater.
Haters gonna hate.
Nee, dieses Buch ist zum einen cool, also ich finde zum einen Richard Dawkins cool und der schreibt nette Sachen. Man muss auch dazu sagen, das Buch ist 1976 zum ersten Mal erschienen, ist dementsprechend auch relativ alt. Und in meiner Variante, die ich da habe, das ist die 30-Year Anniversary Edition. Da sind auch, glaube ich, 100 Seiten noch Notizen und Korrekturen und sonst was im Anhang mit drin. Aber dieses Buch ist auch, also da geht es grundlegend darum, auf einem hohen Level Genetik, Evolutionsbiologie, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie man zum Stand der 70er Jahre davon ausgegangen ist, dass Gene funktionieren, so ungefähr. Interessant ist das Buch allerdings auch deshalb, weil dieses Buch ist, in dem das Wort Meme zum ersten Mal beschrieben wurde.
Aber das muss gut sein.
Also Richard Dawkins ist quasi der alleinige, ja, allein dafür verantwortlich, das Wort Meme kreiert zu haben. Und das ist in diesem...
Keiner weiß, wie es ausgesprochen wird.
Ja, und das ist in diesem Buch passiert. Ich bin noch nicht bei der Stelle, wo das tatsächlich vorkommt. Aber allein deshalb wollte ich es mal gelesen haben, um zu wissen, wo denn das Ganze herkommt.
Okay. Es gibt in den Rezensionen gibt es zwei Hater und zwei Fanboys.
Genau.
Deswegen.
Ja, Richard Dawkins ist halt auch eine kontroverse Persönlichkeit. Also gerade so. Ich meine, man muss halt, er beschreibt halt da einen Gen oder den Mechanismus der Evolution als mit der Metapher, dass man halt diese egoistischen Gene hat, die halt quasi die Überlebensmaschinen um sich rum programmieren und quasi weiterentwickeln, um sich selbst am Leben zu halten. Aber man muss halt verstehen, dass es halt eine Metapher ist und dass es halt in Wirklichkeit nicht so funktioniert, aber es ist halt ein gutes Vehikel, um Evolution auf dem Weg zu erklären, finde ich.
Okay.
Und man muss halt auch dazu sagen, dass halt viele der Sachen, die da momentan beschrieben werden, mittlerweile auch überholt sind.
Ist halt auch schon 30 Jahre
alt. Ja, eben.
Von daher ist okay.
Aber das ist, glaube ich, der Kern vom Buch ohne die Anhänge, es sind, glaube ich, 260 Seiten oder so.
Ich sag viel.
Das kann man mal lesen. Also ich habe es auch hier irgendwo im Rucksack. Das ist jetzt nicht so super dick. Hab da hier so...
Oh, das ist sogar so einen schönen Umschlag.
Ja, ich habe sogar die gebundene Variante.
Oh my God.
Mit so einem.
Nur damit du es dir ins Shelf stellen kannst.
Genau. Ja.
Das ist auch schon ein bisschen größer. Aber es ist dicke Seiten.
Ja, wie gesagt, zum Schluss ist halt auch noch ein Literaturverzeichnis, ein großes drin und dann halt ein Anhang mit Erweiterungen und so, ja, noch ja, Geschichten. Kann man sich auf jeden Fall mal kaufen oder irgendwie anders besorgen und lesen. Ich finde es auf jeden Fall super interessant und ich habe schon viel dadurch gelernt. Glaube ich zumindest. Mhm.
Wie du ein besserer Fucker sein kannst einfach.
Was auch immer. nee, auch so, ja, zusammenleben und überhaupt und sowieso.
Ach so, okay. Also doch, wie du ein besserer Fucker bist.
Ungefähr, ja. ich glaube, das waren unsere Lesefuß.
Ja, wir sind ja nicht so viele, deswegen ist okay.
Genau. Mimimi.
Komm, jetzt fang an zu weinen.
Bin ich heute nur am Heulen?
Ja.
Also zum einen,
ja, bist du.
Dieses Arsch-Linux.
Arsch!
Ich war ja übers letzte verlängerte Wochenende mal wieder unterwegs und davor habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mal was Gutes und ich update meinen Server.
Und dann habe ich.
Oh shit, update. Genau, dann habe ich meinen Server abgedatet.
Ja.
Hab ihn runtergefahren, bin übers Wochenende weg gewesen. Bin wiedergekommen, hab gedacht so, jetzt muss ich noch irgendwie was tun und muss auf Daten auf dem Server zugreifen und fahren hoch und wundere mich, sag mal, warum taucht hier dieser NFS-Share nicht auf? Und dann erstmal geguckt, habe ich versucht, irgendwie ihn anzupingen, nicht gegangen. Dann habe ich die IP-Adresse angepingt, weil es könnte ja sein, dass beim Update sein Multicast-DNS-Announcer, also dieses Avahi, kaputt gegangen ist.
Ja.
War dem auch nicht so. Die IP-Adresse konnte ich auch nicht pingen. Da habe ich gedacht, ob ich das vielleicht mal umkonfiguriert habe. Hätte ja auch sein können. Ich meine, man weiß es ja nicht so genau, dass ich vielleicht mal den auf die DHCP umgestellt habe. Dann habe ich angefangen, mit Nmap mein komplettes Netzwerk zu scannen. hab dann nur irgendwie meinen eigenen Rechner und den Drucker gefunden.
Fuck.
Ah nee, den Drucker tatsächlich nicht, weil der war zu dem Zeitpunkt aus. Ich glaube, ich habe nur meinen eigenen Rechner und den Router gefunden, so rum war's. Ja. Dann, was mache ich? Die Kiste, wie schon beschrieben, die hat schon seit Ewigkeiten keinen Monitor und keine Tastatur mehr gesehen. Dann musste ich da tatsächlich noch irgendwie ein VGA-Kabel rauskramen, meinen anderen Monitor anschließen, die Tastatur irgendwie erstmal entstauben, aus dem Keller holen, anstecken. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese verdammten Huren ein neues Release von NetSafeGear rausgebracht haben, was seine Konfiguration von dem Standardprofil, was es normalerweise laden soll, nicht aus der etc/rc-conf nimmt, wie es normalerweise der Fall ist.
Was ich ja super krass fand, er hat mich schon seit irgendwie vor einer Woche bis vor weiß ich wie lange, hatte mich immer gesagt, so, ja, du musst irgendwie dein Standard-Dings in Interfaces eintragen in die etc/rc.
Ja, ich habe das halt nicht gesehen, weil die Kiste hat halt keinen Monitor.
Nee, er hat ja immer gesagt, ich soll es in die rc.conf eintragen.
Echt?
Ja, er hat mich immer genervt und jetzt ist es weg einfach.
Oh.
Weil jetzt ist es ja nicht mehr da.
Also er hat es quasi falsch rum empfohlen.
Ja, er hat so lange empfohlen, bis es einfach wieder weg war. Mhm. Einfach aussitzen.
Ja, genau. Jedenfalls ist das Ganze jetzt in rtcconf.de netcfg und steht nicht mehr in der etc/rc.conf.
Ja.
Und ich habe das dann umgetragen, habe dann noch irgendwie meine NetCFG-Config abgedatet, weil sich da irgendwie scheinbar auch irgendwie, glaube ich, was geändert hat. Hab's dann wieder zum Laufen gekriegt und seitdem läuft die Kiste auch wieder. Wäre jetzt allerdings super uncool gewesen, wenn das irgendwie eine Kiste ist, die irgendwo im Internet steht.
Ja.
Und die dann plötzlich kein Netzwerk mehr bekommt.
Außer, dass es eine Virtual Machine, dann ist egal.
Ja, oder man hat halt irgendwie so ein Rescue-System, was man dann booten kann.
Genau, oder einfach ein neues System, was man dann booten kann.
Ja, aber letztens hat mich tatsächlich ein Kommilitone gefragt, wie ich denn zu Arch Linux auf Servern stehen würde oder wie ich da irgendwie...
Hat sie ihm ins Gesicht gepatscht.
Nee, ich hab einfach die Geschichte erzählt und dann ist er zum Schluss gekommen, dass er doch lieber Debian will.
Ja.
Weil man
Hättest du sagen können, Ubuntu LTS rausgekommen? Ja.
Er hat selber schlechte Erfahrungen mit Ubuntu gemacht und hat dann deshalb gemeint...
Ubuntu Server ist auch kein Ubuntu.
Aber ich habe letztens auch schlechte Erfahrungen mit CentOS gemacht, aber ich glaube, das liegt eher an der Konfiguration von meiner Hochschule, weil das sind lauter Repositories von der Hochschule eingetragen, die kaputt sind. Und dann kann man irgendwie, muss man dann bei allem, was man irgendwie nachinstallieren muss, wieder Custom Repositories nachtragen und ist alles kaputt.
Das ist scheiße.
Genau, und in dieser Veranstaltung hatten wir auch die Aufgabe, einen Kakti-Server zum Laufen zu kriegen.
Hat keiner geschafft.
Tatsächlich war es so, dass es in der CentOS-Version, die da installiert war, da war irgendwie sowas kaputt, dass dann plötzlich, wenn du das Webinterface angesurft hast, der PHP-Prozess angefangen hat, 2 GB zu fressen und so Geschichten. Also es hat halt hat auch bei sehr wenigen funktioniert. Ich habe dann gedacht, haha, ich mache das jetzt gar nicht erst auf diesem CentOS. Ich habe ja da meine...
Oh, apropos, ich habe da auch noch was zu weinen, tatsächlich. Mir ist gerade aufgefallen.
Ich habe da ja noch meine Ubuntu Vagrant Box. Die benutze ich jetzt einfach dafür. Dann habe ich es auf Vagrant installiert. Und dann habe ich erst den Fall gehabt, okay, ich habe das Ding jetzt installiert. Ich habe da noch einen SNMP deinstalliert gehabt, von dem er seine Daten bekommt und so Geschichten. Und das ist ja alles im Endeffekt gar kein so großes Ding gewesen. Habe dann halt diesen komischen Ncurses-basierten Installer für Debian ausgeführt, wo ich dann halt auch noch die ganzen Datenbank, Zugangsdaten und sonst irgendwas eingetragen habe. Und dann hat die Sau einfach keine Graphen generiert.
Fuck.
Also nicht mal, dass die Graphen leer waren, sondern die wurden einfach nicht angezeigt und dann gesagt, nee, Datei nicht gefunden.
Derp, hat er gesagt. Genau.
Und dann habe ich irgendwie so ein komisches How-To gefunden, wo dann beschrieben wurde, ein Setup beschrieben wurde, was so noch einen alternativen Poller, nennen die das, also so dieses Subsystem, was da die Daten sammelt, benutzt, ja. Nannte sich Kakti-Spine. Ja, genau.
Kakteen haben auch kein Rückgrat, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Deswegen braucht es.
Ja. Jedenfalls habe ich das dann installiert. Dann hat er zumindest mal Graphen gemacht, er hat aber keine Werte drin eingetragen. Und die ganzen Graphen, da stand überall bei den ganzen Zahlen NaN, also not a number. Dann mal danach gesucht und sonst irgendwas, dann findet man im Kakti-Wiki eine Doku, die ich auch hier verlinkt habe, wie man das Ding mal debuggen kann, und da steht einfach drin, ja, es kann ab und zu mal passieren, dass da die Graphen kaputt gehen, und es gibt ungefähr diese 10 Gründe, warum das sein kann, und die kannst du ja alle mal debuggen. Awesome. Kannst alles mal ausprobieren. Das geht dann vom RD-Tool manuell ausführen über, du kannst deine Perl-Skripte manuell, also ich habe es dann letzten Endes so gemacht, dass ich das komplette Kakti Working Directory gelöscht habe, komplett neu angelegt habe und dann eine Stunde gewartet habe, und dann hat er plötzlich angefangen, Graphen zu generieren.
Auf jeden Fall richtiger Ansatz.
Nee, das ist einfach, also es ist, also um das mal kurz zu beschreiben, was Kakti tut. Kakti ist eigentlich nichts anderes als ein System, was Daten sammelt und damit RRD-Graphen generiert.
Ja, das macht dir zum Beispiel deine CPU-Auslastung.
Genau. Aber ich habe auch so ein System am Laufen, das macht genau das Gleiche, und das hatte ich in 10 Minuten am Laufen mit zig Plugins, die mir die Cache-Hits und sonst irgendwas von meinem Nginx mit raushauen. Und das, was ich meine, nennt sich Munin. Findet man unter munin-monitoring.org, glaube ich. Muss ich mal gucken. Und das ist auf jeden Fall, ja genau, munin-monitoring.org, das verlinke ich auch mal hier. Und das ist einfach ein Ding, was man halt auf einem Debian innerhalb von ein paar Minuten aufgesetzt hat, und das läuft dann, und da hat man sogar noch so ein Agent-System, wo man halt eine ganze Serverfarm mit monitoren kann, wenn man das will. Dann hat man einen Monitoring-Server, und an den kann man seine Daten schicken lassen, aber das funktioniert auch wunderbar, wenn man das auf Localhost macht.
Okay. Ja. Ein Kack-Ding.
Genau, so. Deshalb sage ich jetzt mal, dass alle lieber Munin benutzen sollen, weil das wenigstens tut. Und ich habe, also jedem, den ich von Kakti erzählt habe und das kennt, der bricht schon in Tränen aus oder hat zumindest ein schmerzverzerrtes Gesicht. Also gerade auch der Ingo.
Ein bisschen Nervenzusammenbruch.
Genau, also der Ingo hat gerade auch im Chat einen halben Nervenzusammenbruch gehabt, weil er halt irgendwie auch schon seine Erfahrung mit Kakti gemacht hat, und das ist einfach ein furchtbares Tool.
Und das halt auch, Ding heißt ja auch schon.
Ja, und ist halt auch PHP-Software und irgendwie kaputt, und das hat ein
PHP und Perl, oder?
PHP und Perl, und es ist ein furchtbar kaputtes Webinterface, wo man überhaupt nicht weiß, was man wo macht, und nee, also das ist ganz furchtbar. Benutzt Munin.
Genau.
Ja, du wolltest noch was zu Snort erzählen.
Ja, genau, Snort war ja früher so Intrusion Detection, oder ist immer noch Intrusion Detection System. Ja. Früher war es wohl auch so, dass das Ding halt super sparsam mit RAM umgegangen ist. Und ich habe das letztes Mal als Distribution installiert, und zwar, wie heißt denn das Ding? Ich kriege es jetzt gar nicht mehr zusammen. Jedenfalls ist es so eine Distribution, wo halt alles so Snort und so, keine Ahnung, diese ganzen anderen Sachen, diese ganzen Frontends dabei drauf sind. Mhm. Verlinke die wahrscheinlich später nochmal, wenn es mir einfällt. Und jetzt ist es so tatsächlich, dass meine Snort-Installation, also wenn ich es hochfahre, dann kommt das Ding, also fährt ungefähr 10 Sekunden normal, dann merkst du, wie es so ein bisschen langsam wird, und dann guckst du dir die Swap-File an, und dann siehst du, wie das Ding einfach mal 512 MB RAM gegessen hat, die virtuelle Maschine hat, und jetzt langsam den Dings füllt. Und das ist einfach nicht cool. Snort, habe ich gedacht, das ist ein cooles Ding, und das macht alles besser. Aber das ist nicht. Das
ist auch schon uralt, die Software.
Ja,
ich glaube, die wird dann immer großartig weiterentwickelt, oder?
Die ist, also die braucht halt nicht, die ist fertig.
Ist fertig, okay.
Weil die Sache ist, was sich jetzt nur noch ändert, sind die, die Rules, ja, mit denen man,
genau,
halt...
Die Ruleset und quasi dann noch die Tools, die dann diese Sachen noch auswerten.
Genau, die, ja, Auswertungstool gibt es ziemlich coole. Gibt es Snorby zum Beispiel, was total so super Web 2.0 mäßig bunt und sieht aus wie Bootstrap irgendwie.
Ist wahrscheinlich auch
Bootstrap.
Ich weiß gar nicht, was ich damals benutzt habe. Ich habe ja auch mal ein Snort aufgesetzt in einer Firma.
Und also es hat mich schon ein bisschen enttäuscht, dass das Ding nicht unter 512 Megabyte läuft. Also die haben tatsächlich gesagt, empfohlen 2 Gigabyte. Ich habe gesagt,
was macht das die ganze
Zeit? Was macht das mit 2 Gigabyte RAM? Weil das ist ja auch nicht mal viel Traffic. Also das Ding ist ja noch nicht mal an irgendeinem dicken Pipe dran. Also das Ding macht ja eigentlich nichts die ganze Zeit.
Ist wahrscheinlich damit beschäftigt, sich selbst zu managen.
Nee, hat wahrscheinlich die ganzen Rules geladen, hat gemerkt, oh shit, das sind ganz schön viele Rules. Fängt dann einfach an, alle Rules zu cachen, die es jemals für immer geben wird, wahrscheinlich. Schon irgendwie neue Rules auszurechnen, die es dann auch noch schnell in RAM packen kann.
Er muss die wahrscheinlich dann noch hat, werden dann wahrscheinlich kompiliert und dann nochmal kompiliert und nochmal kompiliert.
Double Compile einfach.
Double Compile. Fuck. Für mehr Gewinn.
Jedenfalls, fucking Snort, was machst du mit meinem RAM? Es gibt so ein komisches anderes Ding, was ich dann als alternatives Dingsy genommen habe. Und das hat gerade 400 Megabyte gefressen. Dann habe ich gedacht, okay, das ist besser. Besser als dass meine virtuelle Maschine stirbt, auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Ich suche mal die Distribution aus.
Genau. Pix.
Pix.
Moment, ich bin hier gerade noch am Rumkopieren. Genau. Ich habe hier einen Vortrag von Ilya Grigorik, das ist ein Blog, wir glaube ich hier regelmäßig picken, weil der einfach coolen Content raushaut. Und ich habe hier diesen Vortrag von der Railscom von ihm, eine Videoaufzeichnung, Making the Web Faster, One Rails Page at a Time. Und er erklärte einfach mal so die Grundlagen von Client-Side-Optimization und was denn überhaupt Speedy bringt. Und der erzählt auch, das fand ich cool, das wusste ich auch nicht, dass es mittlerweile in Chrome JavaScript-APIs gibt, die man als Webseite auslesen kann, die dir sagen, wie lang deine Seite gebraucht hat zum Rendern. Und zwar echt genau in Mikrosekunden sagen die dir, wie lange hat die DNS-Resolution gedauert, wie lange hat es gedauert, bis es DOM geladen war, wie lange hat es gedauert, bis die komplette Webseite fertig geladen war und so Geschichten. Und das kann Google Analytics mittlerweile tatsächlich auswerten.
Abgefahren.
Das wusste ich. Also du kannst mittlerweile, ich benutze ja kein Google Analytics, aber du kannst da mittlerweile sagen, du möchtest jetzt mal die Page-Load-Zeiten von allen deinen Besuchern aus Indien. Und dann siehst du halt quasi schon genau, wie sich Änderungen deiner Webseite auf die Load-Zeit in bestimmten Gegenden auswirken. Also du kannst halt auch mal gucken, wie lädt denn deine Webseite in Gegenden mit weniger Bandbreite und so Geschichten.
Ist abgefahren.
Das ist schon ziemlich cool.
Genau. Also die Distro, die ich benutzt habe tatsächlich, war Security Onion. Ich habe gehört, die soll ganz anständig sein und vielleicht ist ja auch einfach nur kaputt und das liegt alles daran, aber ich glaube, es liegt an Snort, weil das ein Scheiß ist.
Ja.
Fuckers. Jedenfalls, cool, dass es jetzt sowas gibt. Wo wird das beschrieben?
Was?
Dann die APIs. Wie man die bekommt.
Muss ich mal nachrecherchieren. Also der sagt da auf jeden Fall. Oh Gott. Ich muss nachrecherchieren. Ich kann es dir spontan nicht sagen. Wo waren wir denn? Genau. Bin ich wieder dran?
Ich weiß nicht. Ich habe noch nichts gesagt, aber du kannst.
Also nee, du kannst den Tron Dance erklären, dann kann ich so lange nachrecherchieren.
Den Tron Dancer?
Ja.
Ah, der Tron Dance.
Genau,
Tron. Das ist super cool. Das ist irgendwie eine Performance von irgendwelchen Tänzern. Ich glaube, also was ich gelesen habe, ist von irgendwie American Idol oder sowas. Aber das ist einfach super awesome. Man muss sich einfach anschauen und dann kann man denken, dass es ganz schön awesome ist. Und zwar, also ganz kurz, irgendwie Leute, die so Leuchtanzüge anhaben, tanzen und es ist komplett dunkel und es sind halt immer bestimmte beleuchtet und dann sieht es halt so brauchsam aus.
Yay. Das ist cool.
Sehr cool.
Genau, ich habe gerade mal ein bisschen rumgegoogelt und ich glaube, das ist die W3C Navigation Timing API.
Okay.
Und die ist beim W3C irgendwo spezifiziert.
Ja, das muss gut sein.
Ja.
Solange es nicht bei W3C Schools ist.
W3 Schools ohne C, glaube ich.
Echt?
Mhm.
Okay, W3 Schools.
Aber ich kann das gerne mal verlinken und nachreichen. Genau, was habe ich denn hier noch? prettyrfc.heroku.com. Jeder hat wahrscheinlich, oder was weiß ich, viele Leute, die im IT-Umfeld unterwegs sind, haben mit Sicherheit schon mal irgendwo ein RFC einlesen oder komplett lesen müssen. Und die sind ja so naturgemäß echt hässlich.
Ja.
Und da gibt es jetzt eine schöne.
Aber ich finde dieses ASCII-Art schon ganz schön.
Aber cool. Guck dir mal das, was ich hier verlinkt habe, an. Da kannst du einfach mal hier RFC 2616, HTTP 1.1 und dann hat man links ein Menü, was man browsen kann und die Schrift ist einigermaßen ordentlich. Das sieht alles nach. Ist
auch bei mir gut. Ist rechts voll viel frei. Ist das normal?
Ja, ist bei mir auch so.
Ist ja auch quasi wie Google Plus.
Ist, glaube ich, Bootstrap sogar.
Ja, sieht aus. Natürlich Bootstrap, sieht man sofort hier oben an dieser scheiß Leiste.
Ja. Okay, also die haben einfach einen Bootstrap-Theme auf die ganzen auf die ganzen RFCs draufgeklatscht.
Sie haben einfach diese RFC mit Bootstrap geladen und dann schwing.
Nee, aber die generieren halt auch Menüs und so.
Nee, das sieht tatsächlich schon ganz nett aus.
Und das ist schon, also ist auf jeden Fall hübscher als jetzt so das normale RFCs, ja. Was man von der IETF kennt.
Und die ASCII-Art ist sogar noch halbwegs anständig vorhanden. Mhm. Weil das ist ja quasi das Wichtigste ist.
Genau.
Awesome.
Ja.
So, was habe ich?
Du bist wieder dran.
Barefoot.com. Das ist eine Seite von dem, der auch, wie heißt es? Was hat auch The Oatmeal
gemacht? Ah, hat.
Und das ist irgendwie eine Seite, wo lustige Sachen gepostet werden.
Definiere lustige Sachen.
Zum Beispiel den nächsten Link, den ich mit angehangen habe. Nämlich der Vogelbeersack. Das ist auch bloß ein GIF, also du kannst es dir anschauen. Wenn du darauf gehst, ist einfach super awesome.
Ja, das ist toll.
Genau so. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Das sind einfach lustige Links.
Genau. Ich habe das Ganze hier übrigens mal gefunden mit dieser Navigation Timing API. Und das Ganze ist, wenn man jetzt einen Chrome aufmacht, dann kann man sich da die JavaScript-Konsole aufmachen. Also mit, bei mir ist es Command-Alt-J, bei anderen wahrscheinlich Control-Alt-J. Dann kann man window.performance angeben und dann bekommt man ein JavaScript-Objekt zurück, wo man Memory, Navigation und Timing Fields hat, die man angucken kann und dann sieht man halt tatsächlich.
Der Firefox kann das auch.
Ja, das ist ja eine W3C API. Also ich habe es jetzt gerade mal bloß in Chrome getestet. Geht es im Firefox auch?
Der kann das seit Version 7 sogar, der Firefox cool. Schon.
Also das genau, dann ist es auch im Firefox drin. Das heißt, wenn man da irgendwie JavaScript hat und möchte man seine User noch ein bisschen besser profilen, dann kann man das mittlerweile
aber du hast auf jeden Fall Pech mit Safari, Opera, iOS Safari, Opera Mini,
ja.
Opera Mobile und Android Browser kannst du jetzt auch mit Version 4.
Ja, das und ist ja auch von Google gepusht worden.
Und der Internet Explorer kannst. Hm.
Also man kann zumindest einen kleinen Prozentsatz seiner Benutzer profilen, wenn man das
ziemlich
möchte.
Großen Prozentsatz. Also alles, was rausfällt, ist Safari.
Ja, ja und iOS. Ist ja mittlerweile auch ein großer
Markt. Ja, stimmt. Mhm. Okay. Support unknown. Ja, okay. Also tatsächlich, du bist gefuckt, wenn du Safari
oder genau. Opera hast. Timing, API. Ach, wir sind zu wenig Leute. Wir
müssen einfach härter.
Ja, sonst hätte irgendjemand anders gerade was gesagt, während ich hier Sachen.
Ach so, jetzt bin ich. Ich bin ja auch schon wieder
dran. Du bist aber immer noch dran, ja.
Shit.
Nee, eigentlich wäre ich noch dran.
Ja.
Genau, ich habe hier noch was weiteres, was ebenfalls in diesem Vortrag vom Ilya vorkommt, und zwar webpagetest.org. Das ist ein echt cooles Projekt. Da kann man eine URL zu einer Webseite eingeben, wenn sie denn lädt. Bei mir ist die Seite gerade super langsam. Genau, und dann kann man sagen, du möchtest die Seite jetzt aus irgendeiner Location mit irgendeinem Browser geladen haben. Zum
Israel,
Beispiel.
Mit IE8.
Zum Beispiel, oder was ich getestet habe, war, ich glaube, New York, irgendwas in Montreal, Kanada habe ich getestet mit dem IE. Und dann kann man sagen, ich möchte jetzt da die Webseite laden, kannst du in Advanced Settings noch sagen, du möchtest ein Video aufzeichnen.
Was, das will ich auch.
Das ist ziemlich cool. Kannst du nämlich noch sagen, hier Video, Capture Video. Und dann sagst du Start Test, das dauert dann eine Weile, weil die halt immer auf eine Node warten müssen, die gerade frei ist. Und was du dann bekommst, sind, wenn du kein Video angegeben hast, bekommst du mehrere Screenshots, wo du siehst, wie die Seite aufgebaut wird und wie lang es dazu gedauert hat aus dieser Zeitzone.
Ja.
Oder aus dieser Location auf der Welt. Und wenn du dann Video angeklickt hast, dann siehst du tatsächlich, unten laufen dann die Sekunden ab und du siehst dann quasi, wie sich die Webseite mit der Zeit aufbaut in dieser Gegend und wie lange es dazu gebraucht hat.
Mhm.
Und vor allem auch mit welchem Browser. Du kannst ja quasi dann so Performance-Messungen machen von quasi überall auf der Welt oder halt auf vielen Stellen auf der Welt auf deine Webseite. Und kannst halt auch noch einstellen, dass du jetzt halt irgendwie bestimmte DSL-Anbindungen und sonst irgendwas haben möchtest. Das oder Modem. Ziemlich cool. Kannst auch sagen, du möchtest jetzt mal gucken, wie lange dauert es denn, deine Seite mit einem Modem aufzurufen. Und
Watch
so.
Video, komm, ich will das Video angucken.
Genau, wenn du das jetzt anguckst, ist leider so ein komisches Flash.
Your video will be available shortly.
Please das wait. Dauert ab und zu ein bisschen, die müssen das rendern, das dauert ab und zu ein paar Minuten.
Jedenfalls sehr cool.
Ja.
Und es kommen Tipps, wenn du wartest zu HTML.
Genau,
und
genau.
CSS. Genau. Komm, komm schon. Jedenfalls ist es ein bisschen slow gerade, aber vielleicht sponsert ihr auch Notes und dann werden die noch besser.
Genau. Also ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, wenn ihr denn Bock habt, eure Webseiten zu profilen und die mal zu gucken, dass die auch aus allen Teilen der Welt irgendwie cool erreichbar sind und so. Und da kann man halt auch tatsächlich mal sehen oder mal messen, wie sich denn...
Das war ziemlich awesome eigentlich. Was? Also meine Webseite geladen.
Ja. Zeigt er das Video jetzt an?
Ja.
Ja, genau, da laufen dann quasi
unten, hast du hier?
So, die läuft die Zeit so ab und dann sieht man halt so den Aufbau, genau.
Also das war ganz schön schnell
eigentlich. Ja.
Aber es passiert ja auch nichts auf der Seite, abgesehen davon. Jedenfalls sehr coole Seite, muss ich ja mal sagen.
Mhm.
Ich habe Gitolite entdeckt oder wiederentdeckt, nachdem wir es garantiert schon mal drüber geredet haben. Und Installation ist ein bisschen Pain schon, muss man schon so sagen. Aber Gitolite, wenn es dann fertig ist und eingesetzt werden kann, das ist schon cool. Also es geht halt tatsächlich darum, dass du einen User hast, wie bei Git, mit dem du mehrere Benutzer über Public Keys verwaltest.
Ja.
Das ist quasi genau
Das GitHub. Macht dann, glaube ich, auch so Hooks, mit denen du dann sagen kannst, dieser User darf jetzt nur Schreiben drauf zugreifen und dieser User darf jetzt irgendwie alles oder nur auf bestimmte Subtrees zugreifen. Das kann man damit auch steuern, oder?
Genau.
Ist so, wie ich das jetzt sehe, ein Toolset von Kommandozeilen, also so ein Kommandozeilen-Tool, oder?
Genau, also diese Git-Verwaltung ist halt Kommandozeile und du checkst dann so ein Config Repository aus mit dem initialen Key und in dem kannst du dann quasi die restlichen Sachen konfigurieren und dann wieder hoch pushen und dann werden die erstellt, die Repositories, die du neu gegeben hast. Ich habe einen falschen Link
verlinkt. Also der Overhead lohnt sich da wahrscheinlich auch nicht, wenn man das Repository allein benutzen will, oder? Weil da kann ich einfach sagen, git init --bear.
Nee, lohnt sich nicht, wenn du SSH hast.
Ja.
Also wenn du SSH hast, dann brauchst du es nicht, ganz klar. Okay. Aber wenn du mehr als einen User hast, auch wenn es irgendwie technische Benutzer User sind, zum Beispiel irgendwie ein Computer, der es halt irgendwie Sachen auscheckt, dann kann man darüber schon nachdenken, weil man will ja nicht zwangsläufig irgendwie Public Keys deployen von der anderen Kiste.
Ja.
Auf dem Server. Mhm. Und dafür ist es ziemlich cool und das funktioniert auch relativ anständig und ist relativ schnell.
Jo.
Aufgesetzt. So.
Das ist cool.
So, ich mache einfach mal das nächste.
Mhm.
Where the fuck should I go to eat? Das ist eine ziemlich coole Seite.
Ja, die ist mir letztens auch entgegengefallen und ich finde vor allem den Tonfall, der auf der Seite ist, sehr gut. Find me a place to fucking eat. Und das Coole ist, es funktioniert tatsächlich auch in Deutschland.
Oh, that place looked like shit. Geh weiter. Kannst du weiter ausprobieren.
Ja, genau. I'm fucking thirsty oder my location is fucking wrong. Aber er hat tatsächlich auch hier erkannt, dass ich in Stuttgart bin und hat mir gleich hier irgendwie so einen Imbiss angeboten.
Ja. Aber der denkt, dass ich irgendwo anders in Stuttgart bin. Dann sagst du aber, my location is fucking wrong. Und dann sagst du, hey, where the fuck are you? Und sag ich, fucking Wang.
Ja. Also ich finde auf jeden Fall den Tonfall, der auf der Seite herrscht, cool. Und das ist eigentlich alles.
Find me fucking
ist nett gemacht, finde ich.
Auf jeden Fall lustig und funktioniert ziemlich gut. Also kann man nichts sagen. Er sagt dir auf jeden Fall Sachen, wo du irgendwo hingehen kannst. Und das ist ja, was du haben willst. Du willst irgendwo fucking essen gehen.
Ja, ich will wo fucking essen gehen. Und jetzt.
Und wenn du sagst, ja, das kenne ich aber schon, sagst du, das ist scheiße.
Ja, das Problem ist ja auch, man hat ja oft überhaupt gar keine Lust, sich zu entscheiden. Man will jetzt einfach sagen, ich möchte hier essen gehen und das ist gerade in der Nähe und das hat gerade auf.
Genau.
Und da funktioniert es dann auch.
Richtig.
Ist cool.
Sehr cool.
Ja.
Probiert's aus oder halt auch nicht.
Ja, ich habe hier einen Tumblr-Account.
Ich verstehe es nicht.
Git Animals. Da stehen halt Git-Accounts, Git-Workflows und da oben drüber sind ungefähr Bilder von Tieren, animierte GIFs von Tieren, die ungefähr sowas Ähnliches machen. Ja, komm, du hast jetzt hier ein Git-Revert und du hast einen Elefant, der sich sofort umdreht und wieder zurückrennt.
Ja, aber guck mal, du hast hier Git-Commit und dann hast du eine fucking Schildkröte, das keinen Sinn macht.
Ja, die geht ja vorwärts.
Und?
Die History geht quasi weiter und deshalb rennt die Schildkröte vorwärts und der Elefant
dreht sich nach dem Revert um.
Nee, keine Ahnung, ich finde GIFs halt, ich finde Git cool und ich finde animierte GIFs cool und deshalb passt das schon. Also zum Beispiel GitInit hat man so ein Schuppentier, was sich ausfaltet und so.
Also du brauchst echt schon ganz schön viel irgendwie. Ja.
Ach, komm.
Ja, nee, die Tiere sind lustig, aber zum Beispiel das komische Wassertier, was da gegen die Scheibe bumpt, verstehe nicht.
Wassertier? Achso, ein Gitpull.
Verstehe nicht.
Es pusht eher. Es wäre eher ein.
Nee, das macht keinen Sinn einfach.
Achso, das soll einen Merch-Konflikt darstellen.
Das ist aber kein Merch-Konflikt. Das ist einfach irgendwie. Das sind irgendwie Tiere, die lustig sind.
Lustige Tiere mit Git.
Lustige Tiere einfach. Guckt euch aber lustige Tiere auf dieser Webseite an. Ah, ja.
Genau, lustige Tiere auf der Webseite.
Genau. Oh, Recursive Drawing. Ich habe da tatsächlich noch nicht. Also, mal kurz zum Hintergrund. Das war auf Hacker News und deswegen muss es ja schon besser sein. Und es geht darum, du kannst auf dieser Webseite Sachen zeichnen. Also du hast so Formen, die du in das in ein Canvas reinziehen kannst. Und dann kannst du diese Formen nochmal nehmen und wieder in das Bild reinziehen. Und dann entstehen halt entsprechend so rekursive Figuren oder du kannst halt auch ein Canvas machen und die Form, die du davor erzeugt hast, wieder nehmen und dann ein Canvas reinziehen und dann passieren halt super abgefahrene Figuren, wenn du es richtig machst oder wenn die Seite laden würde. Hacker News ist kaputt.
Was? Nein, geht doch. Nicht, ist verboten.
Nein, wirklich?
Nee.
Doch, gehen wir auch auf Hacker News.
Moment. Nein, jetzt sind wir von der Außenwelt abgeschnitten.
Fuck, von Hacker News jedenfalls.
Ja, Hacker News ist kaputt.
Okay, perfekt. Egal. Genau, also dann kann man jetzt gerade nicht auf die Hacker News-Seite gehen, jedenfalls. Dann kann man halt so abgefahrene rekursive Strukturen bauen. Und zwar, indem du halt wirklich nur die Figur, die du erstellt hast, einfach in sich selbst nochmal reinziehst. Und das ist halt schon cool. Dann kannst du auch größer und kleiner machen und dann verändert sich entsprechend die komplette Figur, weil du halt rekursiv das erste ist dann wieder, also die Figur ist in sich selbst drin und repliziert sich halt entsprechend. Ja. Sehr cool. Wie gesagt, ich habe da nichts geschafft, irgendwie hinzubekommen, aber das geht auf jeden Fall.
Yay. Genau. Ich glaube, wiederhole ich einen Pick von Marc nochmal, nämlich Speaker Deck. Ich habe jetzt langsam mal angefangen, meinen persönlichen Blog auf Octopress umzustellen. Sehr und habe dann gedacht, diesen ganzen hässlichen Slideshare-Flash-Scheiß, den will ich ja auch nicht mehr haben. Und dann habe ich mir SpeakerTech mal angeguckt und habe gedacht, oh, das ist ja gar nicht so übel. Aber ich habe halt tatsächlich auch so Sachen wie meine Bachelor-Thesis zum Beispiel oder halt so ein paar Dokumente, so Papers, die ich mal geschrieben habe, die halt auch auf dem Blog verlinkt sind. Die hätte ich vielleicht auch gerne inline in der Seite angezeigt. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt und habe mal testweise einfach so ein PDF von so einem Dokument hochgeladen und tada, die können damit tatsächlich auch umgehen und das richtig einbetten.
Also ich finde, der Slideshare sieht immer aus wie Werbung.
Ja, Slideshare ist halt
das
auch.
Ich weiß nicht.
Also Slideshare hat halt auch komische Dinge gemacht. Zum Beispiel habe ja einen Flashblock an, oder dazu kommen wir dann später noch. Ja. Ich habe ja einen Flashblock an oder hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Flashblock an.
Ist auch von LinkedIn. Na gut, dann ist ja klar, das ist scheiße.
Ist gekauft worden.
Ja, gekauft worden.
Genau, ich hatte den Flashblock an und dann habe ich halt meine Blogpage in der Preview geladen und plötzlich hatte ich dann so ein riesen Flashblock-Feld über einen kompletten Blog und das ist irgendwie, das kam halt irgendwie auch, wo ich weiß nicht, wo es herkam, aber es wurde halt auch durch eins von den Slideshare-Geschichten verursacht.
Ich finde, es sieht immer aus wie Werbung.
Und SpeakerDeck ist eigentlich ganz cool, weil zum einen wurde es letztens von GitHub gekauft und die nutzen das auch ganz praktisch.
Das ist total hip.
Ja, die nutzen das auch ganz fleißig und sind deshalb wird es wahrscheinlich auch auf die Schnelle nicht so sterben und man kann da ganz einfach PDFs hochladen und bekommt dann schöne HTML5 Slideshows.
Ja.
Oder halt cool. Dokument an.
Und es ist nicht Slideshare.
Und es ist nicht Slideshare und man bekommt dann da tatsächlich auch noch Links, wo man die PDFs runterladen kann und das ist auf S3 gehostet und schnell und ist alles ganz cool. Was mir heute noch ein weiterer Pick, wozu ich jetzt hier momentan keinen Link habe, weil das, was ich hier verlinkt habe, das ist was anderes. Der Chrome hat mittlerweile Flashblock eingebaut, quasi.
Er hat Plugin-Block eingebaut, oder?
Ja, genau. Also du kannst, ich wusste das bis jetzt überhaupt noch nicht, deshalb war das jetzt für mich was Neues. Und zwar, wenn du auf Chrome in den Einstellungen auf Advanced Settings gehst und dann Content Settings Und dann bei den Plugins, dann kannst du quasi, na, wo ist denn das? Genau, du kannst bei den Plugins sagen, run automatically, was standardmäßig eingestellt ist, oder click to play.
Ja.
Und wenn du click to play einstellst, dann kommt jedes Mal statt einem Flash-Fenster einfach so ein komisches, so ein Placeholder. Und wenn du das dann angucken willst, dann kannst du wie bei Flashblock draufklicken und du kannst halt auch eine Regel hinzufügen, dass du auf dieser Seite diese Seite für die Plugins whitelisten willst.
Ah, das ist das, was Firefox 14 Nightly auch hat.
Mhm. Und das ist eigentlich, also das ersetzt bei mir momentan einfach die Extension für Flashblock und gilt halt jetzt dementsprechend auch für alle anderen Plugins. Also
was habe ich denn gerade
für sei es jetzt irgendwie einen PDF-Preview-Plugin oder irgendwie alles Mögliche, was man da sonst noch drin hat. Irgendwie einen QuickTime-Plugin für Videos oder sonst sowas. Dann kann man das halt alles jetzt selektiv pro Seite zulassen und gerade so Probleme wie diese Drive-By-Attacken mit, wie ist dieser Wurm? Dieses Drive-By?
Flashback.
Genau, Flashback. Sind damit halt
der auch. Ja, weil Java benutzt hatte.
Ja, sind davon. Damit auch nicht mehr möglich, weil dann müsste man halt erst manuell sagen, Java jetzt hier auf dieser Seite zulassen und wenn man das nicht macht, dann läuft das halt gar nicht erst los.
Ja, aber wenn man zum Beispiel irgendwie so ein Game hat und dann drücken die Leute
ja trotzdem. Gut, aber bei Flashback ist es ja tatsächlich so, dass die gehackte WordPress-Blocks zur Verbreitung benutzt haben, wo das einfach irgendwo versteckt eingebaut war.
Ja.
Und da würde das Ding halt einfach nicht loslaufen.
Ja.
Oder halt auch, keine
Ahnung. Aber dafür braucht ihr Chrome und kein Safari.
Ja.
Ganz wichtig, weil ansonsten habt ihr das immer noch. Und ihr müsst es manuell einstellen noch, falls noch nicht.
Ja, genau, muss es manuell einstellen. Also,
aber du musst auch schauen, ob das überhaupt kommt.
Wie kommt?
Ja, wenn das, wenn jetzt quasi, wenn die sagen, das ist nicht applicable, dass die User da immer raufklicken müssen, weil die sich darüber, dass es die halt super nervt.
Ja, die Default-Einstellung ist ja, dass es standardmäßig geladen wird, aber wenn man das ja, nicht genau. will, dann kann man das ja.
Genau, also das heißt, das schützt nur die Leute, die eh schon.
Genau,
eh
das ist, ja, es schützt die Leute, die sonst halt auch Flashblock benutzt hätten. Und, vermutlich.
Ja, die meisten schon.
Ja. Und bei mir ist es jetzt halt im Endeffekt, ich kann eine Funktionalität, die ich vorher mit einer Extension nachrüsten musste, mit meinem Browser direkt machen und habe weniger Code, der läuft und weniger Code, der potenziell kaputt gehen kann.
Ja.
Und darum ist es eigentlich ganz cool, finde ich.
Ja. Ich hab gerade noch geupdatet und er hat mir gesagt, dass ich, dass jetzt Awesome im Community wieder drin ist.
Was?
Ja.
Nein.
Weil die haben jetzt wieder das, die eine Version von, die, wie heißt die? Fuck, was war der? Cairo. Mhm. Können die jetzt wieder benutzen mit Awesome.
Oh shit.
Aber das heißt,
ja, da geht aber, demnächst wieder eine LibPNG kaputt und dann wieder nicht.
Kann ja auch passieren.
Ja.
Aber jedenfalls, wenn ihr Awesome unter ArcLinux benutzen wollt, dann geht es jetzt wieder in den Community Repos, ohne dass ihr irgendwie einen Krebel einbauen müsst. Zum Beispiel ArcLinux France, weil keiner vertraut Franzosen. Außer
also Franzosen?
Nee, auch nicht.
Nicht?
Hm. Nee, keiner.
Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Probleme mit Franzosen, aber hey.
Nee, ich kann ja auch einfach grundsätzlich einfach mal Hass schüren, oder?
Wir sind ja hier unter uns.
Genau, hört das ja keiner. Nein, ja. Quatsch. Franzosen sind bestimmt voll die netten Leute.
Ich glaube, das war's dann auch für heute.
Das war's dann auch
für heute. Also war heute ein bisschen unstrukturiert und ein bisschen.
Ja, Quatsch, wir hatten voll die Struktur.
Voll die Struktur, okay, dann war's
maximal
strukturiert. Das könnte auch ein Sendungstitel sein.
Maximal strukturiert.
Genau, maximal strukturiert. Warte mal, vorher hatten wir noch irgendwie. Ich muss jetzt mal wieder auf das Pad gehen.
Fuck, wir haben's vergessen, glaube ich, oder?
Was?
Unseren ersten Titel:
Cockford Wegflickschuss.
Cock.
Das hast du vorhin gesagt.
Nehmen wir das.
Cockford, warte mal, Cockford maximal strukturiert.
Was ist das, was hier?
Alter, warum springt hier dieses Ding?
Warum machst du keine Leerzeichen mehr?
Weiß ich.
Jetzt, komm, so, ich helfe dir mal.
Maximal strukturiert wegschustern, genau.
Wegflickschustern.
Warum sind hier oben komische?
Das sind die von. Oh, was sind das?
Keine Ahnung, wo die herkommen.
Hä?
Egal.
Einfach wegignorieren.
Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt mal. Wenn ihr uns gut fandet oder auch nicht, dann könnt ihr ja Kommentare hinterlassen. Ansonsten, wir sind auch so flatterbar oder ja, unter blog.binärgewitter.de erreichbar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Und tschüss.
Immer schön updaten.
Immer schön updaten.